herzlich willkommen bei Pool Artists.
Ich dachte immer, dass Stille Nacht so ein Lied wäre, das auch so nicht christlich funktioniert, sozusagen. Aber der Text geht ja full Christ.
Heilige Nacht, Nils. Stille
ja,
Nacht,
aber
heilige Nacht.
Ja, aber Holy Oats ist ja auch nicht, hängt sich auch nicht am Christentum auf. Oder Holy,
was ist ein Holy Oats?
Holiness, keine Ahnung.
Was ist ein Holy Oats?
So kalifornisches.
Was ist Holy Oats?
Holy Oats ist kalifornisches Müsli. Was so zwischen,
und ganz ehrlich,
so zwischen Yoga und.
Voll. Und du hast natürlich total recht. Wenn wir jetzt sagen, Stille Nacht, Heilige Nacht versus Holy Oats. Ein Müsli aus Kalifornien, Yoga-Müsli. Das sind die beiden Dinge, an denen wir festmachen sollten. Ist das Wort Holy irgendwas mit Religion oder nicht?
Hear me out. 1, 2, 3, 4. Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils Bokeberg-Erfahrung. Und heute ist es natürlich, wie auch im letzten Jahr, wieder eine ganz besondere NBE, die wir hier für euch haben, denn es weihnachtet sehr. Wenn diese Folge rauskommt, dann ist morgen Weihnachten. Und deswegen haben wir beschlossen, mal wieder eine Weihnachtsspezialfolge zu machen. Die ist ein bisschen kürzer als die anderen, aber sie ist wie immer sehr weihnachtlich und wir reden nur über Weihnachten. Und ich habe immer so ein bisschen als mein Vorbild für diese Weihnachtspause, war glaube ich auch letztes Jahr so, aber dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder, ist das große Weihnachtsdoppelalbum von Benjamin Blümchen. Es gibt dieses Benjamin Blümchen diese Doppelweihnachtsplatte, wo die eine Seite so ein Abenteuer ist, oder die eine Platte, und die andere Platte ist nur der Weihnachtsabend im Zoo mit Carla Kolumna und Herrn Tierlieb, und dann singen sie zusammen. Und so ein bisschen den Spirit versuchen wir auch hier mit dieser Folge zu übermitteln. Wenn ich von wir spreche, dann bedeutet das natürlich mein tolles Team und ich und mein heutiger Gast, eine Frau, die ich kaum beschreiben kann oder die ich kaum mit Worten beschreiben kann. Und ich kann vor allem am allerwenigsten beschreiben, wie viel es mir bedeutet, weil das ist mindestens die Welt und alle Weihnachtsfeste zusammen. Und ich bin nicht nur wahnsinnig glücklich, mit ihr verheiratet sein zu dürfen, sondern auch, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Maria Bokeberg.
Hi.
Hallo Maria. Schön, dass du wieder da bist.
Ich war weg?
Naja, nee, weil wir letztes Jahr ja auch die Weihnachtsfolge zusammen gemacht haben.
Ja. Genial. Und da bin ich einfach schon direkt Profi, weißt du? Ich dachte jetzt sofort, wir sind doch heute aufgestanden, ich habe nicht das Haus verlassen. Ich war auch auf keinem Urlaub. Wovon spricht der Mann? Aber du bist natürlich im Showmodus und denkst einfach an die Sendung und NBE.
Klar,
wie gibt's den HörerInnen? An was für einem Ort sind die HörerInnen? Du holst sie halt ab.
Ja.
Und ich einfach völlig verschlafen. Was machen wir hier? Was ist dieses Gerät vor meinem Mund? Ich bin für mich direkt schon mal, ich möchte einfach komplett disclaimern.
Okay.
Ja? Ich möchte einfach mit offenen Karten spielen.
Es ist deine Show.
Ich möchte mit offenen Karten spielen. Und sagen, wenn das Vorbild für diese Sendung, so wie letztes Jahr, das Benjamin Blümchen Weihnachtsalbum war,
ja,
hätte ich es natürlich zur Vorbereitung gerne gehabt, um deinen Wünschen entsprechen zu können. Weil ich kenne das nicht. Ich wusste das nicht, dass das Vorbild ist für unsere Show. Aber ich werde mich von dir leiten lassen.
Ja.
Und am Ende hoffentlich mit einem fröhlichen Terrain.
Auf einem fröhlichen Terrain.
Benjamin, du lieber Elefant.
Das ist doch die neue Musik.
Kannst lächeln und bist überall bekannt.
Das ist doch die neue. Bist du mit der Musik aufgewachsen?
Ich hatte beide.
Aber du bist quasi noch jung genug, um auch noch mit der neuen aufgewachsen zu sein.
Offenbar.
Ja. Crazy. Ich kannte nur die. Ich bin
also
nur
die kann ich komplett singen. An die alte kriege ich gerade nicht. Wie geht die nochmal?
Auf einer schönen grünen Wiese.
Ja, die fand ich immer.
Ein großer grauer Berg.
Die fand ich immer so träge. Das mochte ich nicht. Ich mochte, dass die neue so ein bisschen.
Ja, aber wir reden hier von einem Hörspiel über einen Elefanten. Also, was erwartest du denn da für eine Geschwindigkeit?
Ja, aber die Hörspiele, da ging es doch ab. Carla Kolumna auf dem Roller und Otto und alle waren am Start. Also von hinten wie von vorne OTTO.
Ich finde es immer lustig, wenn man so alte Filme sieht. Hatten wir auch zuletzt, haben wir irgendeinen alten Film oder eine alte Serie gesehen. Und dann war da irgendein Kommissar und habe ich zu dir gesagt, da spricht gerade Benjamin Blümchen, weil der Sprecher halt früher ganz viele Sachen auch gesprochen hat. Und das so
ich habe Benjamin Blümchen gerne gehört,
ja,
aber ich war immer größerer Biene-Maja-Fan.
Biene Maja. Mhm. Quasi von der Zeichentrickserie, oder?
Die also Kassetten.
Aber die basierend auf der Zeichentrickserie. Wahrscheinlich. Also diesen Zeichentrickserie
wir hatten doch nichts, Nils. Ich keine Ahnung.
Willi und so.
Maja, Maja fliegt doch nicht so schnell. Maja. Das war immer, Willi war einfach absolut mein Krafttier. Also ja. Das, ich hab als kleines Kind noch nicht gewusst, was ein Krafttier ist. Auch ja. Das möchte ich jetzt hier einfach mal, diese Scham möchte ich hier und heute eingestehen. Ja. Aber ich habe mich immer sehr zu Willi verbunden. Willi wollte immer nicht aufstehen, Willi hatte immer Angst. Willi wollte immer lieber irgendwie noch ein bisschen mehr Honig essen und lass mal eine ruhige Kugel schieben, während Maja immer irgendwie mit Flip und Hü-Hüpf und so unterwegs war. Und Willi war immer so, Maja. Und deswegen mochte ich auch bei den drei Fragezeichen immer Peter Shaw, weil der hatte auch immer Schiss und wollte eigentlich immer am liebsten in der Zentrale
bleiben. Ja, aber der war halt so Sporty Spice. Der war doch immer so, ey, lass mal hier kurz einen Marathon laufen und so. Das fand ich immer so unsympathisch.
Das war natürlich stressig, gebe ich zu. Aber er war auch der immer eigentlich, wollen wir das wirklich machen? Ich meine, Leute, jetzt mal ehrlich. Der sieht irgendwie gruselig aus, der Typ. Ja. Insert racist Villain Character hier.
Ja, das war bei drei Fragezeichen auch noch manchmal so der Fall.
Nicht gut gealtert, Alter.
Aber Freunde. Noch schlechter gealtert sind die fünf Freunde. Die sind full racist gegangen.
Habe ich nie gehört. Ja. Habe ich komplett. Weiß ich. Also, ich habe. Ist fünf Freunde das gleiche wie TKKG?
Nee.
Jetzt bestimmt so ein paar Leute. Weil ich habe beides. Ja, ich kenne beides gar nicht. Für mich ist das. Also, ich kannte, was so Jugend. Ja. Hörspiel angeht, nur drei Fragezeichen.
TKKG ist ja komplett racist, ist ja vom Deutschen geschrieben. Der lebt auch, glaube ich, nicht mehr. Stefan Wolf hieß der meines Erachtens nach. Und Fünf Freunde war Enid Blyton, diese englische, ich schreibe eine Quadrillion Kinderbücher Autorin und der komplette Kinderbuchmarkt gehört mir und Astrid Lindgren. So. Und die hat ja auch Honey und Nanny geschrieben und so weiter und so fort. Und bei Fünf Freunde gab es auch zwei Titelmusiken. Erst eine für die Hörspiel und dann, glaube ich, gab es ja eine Fernsehserie und dann haben sie die Fernsehserien-Titelmusik für die Hörspiele übernommen und die waren aber beide geil. Das waren beides so 70er-Jahre-Titelmusiken.
Das ist jetzt übrigens dieser Anfang der Sendung für euch ein gutes Beispiel, wie man das macht, wenn man sich ganz genau überlegt, was man in einer Folge macht und auch sich an so einer Struktur langhangelt, nee, damit man nicht nee, zu sehr abschreibt. Warte,
weißt du, was es ist? Es ist nämlich so, dass, das muss man vielleicht den HörerInnen, die das nicht wissen, erklären. Wir beide haben sehr viele Jahre zusammen einen Podcast gemacht.
Ja.
WIMAF heißt der, ist auch noch überall hörbar.
Wiedersehen macht Freude.
Wiedersehen macht Freude, wo wir alte Filme und Serien besprechen, zum Teil mit Gästen. Und jetzt machen wir den schon länger nicht mehr.
Ich glaube, wir haben im Februar 2021 aufgehört.
Ja, also wirklich ein gutes Jahr. Und das, jetzt merke ich gerade, wie sehr ich das vermisse, mit dir zu podcasten.
Jahr. Ein gutes Jahr ist ein bisschen mehr als verstehe. Ein Jahr. Ein knappes Jahr. Das ist übrigens auch die NBE, die Nils-Buckeberg-Erfahrung, dass wie wir beide quasi zu Hause leben. Das ist jetzt, was ihr jetzt gerade kriegt, ist quasi die Nils-Buckebergste Nils-Buckeberg-Erfahrung, die ihr je kriegen könnt, wenn wir beide sprechen miteinander.
Nils-Buckebergisch.
Ja. Ich war auch sehr überrascht, als du vorhin gesagt hast, also ich halte es für relativ optimistisch, dass du sagst, dass wir heute nur eine kurze Sendung machen.
Naja, auf jeden Fall. Es ist Weihnachten. Im Idealfall bereitet ihr gerade Weihnachten vor oder bereitet euch auf Weihnachten vor oder packt gerade Geschenke ein oder.
Ich muss dich unbedingt unterbrechen. Ja. Ich habe es auch vermisst, mit dir zu podcasten. Ja.
Das habe ich fast. Hast du auch sehr vermisst.
Ja, ich finde ja gerade. Du hast es gerade gesagt und ich habe es nicht zurückgesagt, aber ich spüre es voll und ich wollte, dass du weißt, dass es mir auch so geht.
Na, wir werden ja auch bald wieder zusammen podcasten. Es gibt ja schon große Pläne, die bald umgesetzt werden. So viel mag an dieser Stelle verraten sein. Du hast ja auch irgendwo schon erzählt, ne, in dem Podcast, was wir beide machen.
Ja, ich habe in einem Newsletter-Interview habe ich es schon erzählt.
Ja.
Nee, in einem Podcast, stimmt.
In einem Podcast, ja, genau. Mhm. Sollen wir das jetzt nochmal erzählen hier? Weil hier ist ja eigentlich die offiziellere Stelle als.
Wir erzählen es dann, wenn es soweit ist.
Okay.
Also schaltet mal Ausschau nach einem Podcast von uns beiden so Ende Januar und du erzählst dann hier nochmal ganz schamlos.
Das ist gut, das machen wir.
Wenn ein anderer Gast da ist, der überhaupt nicht weiß, worum es geht, komplett verwirrt ist, warum du nicht über ihn sprichst.
Ja.
Oder Nick.
Ich lade mir einfach irgendwen ein und rede dann die ganze Zeit nur über unseren neuen Podcast.
Ja, das finde ich gut. Und bitte so verlangen aber auch von der Person, dass sie ein paar Folgen dann gehört hat.
Ja, ne? Angela Merkel.
Ja. Oder wie ich jetzt erfahren habe, wie man sie im Internet nennt, AM.
Oder Angela.
Angie.
So, kommen wir zum Thema zurück. Wir sind etwas abgeschweift. Es gibt jetzt auch so einen Hörspiel-Podcast, ne? Recorder oder so heißt der von unseren, ich glaube, der ist von unseren Kollegen von 4000 Hertz. Und die haben mich auch eingeladen. Ich konnte aber nicht, als sie die erste Rutsche aufgenommen haben. Und ich hoffe, dass ich jetzt bei den nächsten dabei bin, weil es ein Podcast nur über Hörspiele ist. Das ist natürlich,
das ist super.
Bin ich natürlich am Start. Mhm. So viel dazu. Jetzt aber. Es geht nicht um Benjamin Blümchen, sondern es geht um Weihnachten. Denn im Idealfall seid ihr gerade dabei, irgendwie Geschenke einzupacken, und Essen vorzukochen, den Tisch zu decken. Keine Ahnung. Aber es ist also nicht im Idealfall, sondern wenn ihr auf Weihnachten steht. Wenn Weihnachten euch nichts bedeutet oder ihr das nervig findet, dann habt ihr es euch im besten Fall jetzt irgendwie schön eingemümmelt, euch irgendwie gemütlich im Bett gemacht, vielleicht irgendwie eine kleine Schnapperei dazu geholt. Und Marie hat auch eine Schnapperei, packt sie gerade aus, ihr Shortbread. Und ihr macht es euch so gemütlich wie möglich mit einer schönen Tasse Kakao oder einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Tee, was auch immer, eine Tasse Glühwein meinetwegen auch, alles, was
Nils,
irgendwie gemütlich,
doch mal alles
was
auf, damit auch keins
lässt.
Der Getränke traurig ist,
ich
dass du es nicht erwähnt hast.
Ich will, dass sie, ich
Jager
möchte, dass
Tee
sie.
Oder vielleicht auch ein Glühwein, hast du, glaube ich, gesagt, ja. Ne? Aber lass uns doch Matcha-Tee, vielleicht schwarzer Tee.
Bei Matcha-Tee muss ich immer ein bisschen Kotze aufstoßen, also von grünem Tee. Das ist krass, das ist mir irgendwann mal aufgefallen.
Merry Christmas,
immer,
liebe Hörer.
Wenn ich grünen Tee trinke, stoße ich so ein bisschen, das ist seltsam. Das ist nicht für mich gemacht, offensichtlich. Oder mein Körper, besser gesagt, der hat da anscheinend keine Lust drauf. Aber ich habe Lust auf Weihnachten und ich habe Lust, mit euch zusammen so ein bisschen Weihnachten zu zelebrieren.
Der Segway, Leute.
Auch wenn ihr kein großes Weihnachtsfest feiert oder jetzt mit alleine oder mit euren Liebsten irgendwie abhängt und das ihr hört. Dann freue ich mich auf jeden Fall sehr, weil ich versuchen will, zumindest so eine festliche Gemütlichkeit so ein bisschen für uns alle herzustellen. Und dann würde ich sagen, wir fangen jetzt mal mit einem Weihnachtslied an, damit man so ein bisschen in Stimmung kommt. Und dann danach reden wir beide weiter über wichtige weihnachtliche Dinge, die es zu besprechen gibt. Was hältst du davon, Maria?
Das finde ich eine geniale Idee.
Okay, dann ich habe zwei Weihnachtslieder für euch aufgenommen mit der Ukulele und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem ersten an. Stille Nacht, ein Klassiker, ein absoluter Klassiker. Tatsächlich, als ich mir jetzt den Text nochmal durchgelesen habe, um es aufzunehmen, ich dachte immer, dass Stille Nacht so ein Lied wäre, das auch so nicht christlich funktioniert sozusagen, aber der Text geht ja full Christ.
Heilige Nacht, Nils. Stille
ja,
Nacht,
aber
heilige Nacht.
Ja, aber Holy Oats ist ja auch nicht, hängt sich auch nicht am Christentum auf. Oder Holy,
was ist ein Holy
Oats? Holiness, keine Ahnung.
Was ist ein Holy Oats?
So kalifornisches.
Was ist Holy Oats?
Holy Oats ist kalifornisches Müsli. Was so zwischen,
und ganz ehrlich,
so zwischen Yoga und.
Voll. Und du hast natürlich total recht. Wenn wir jetzt sagen, Stille Nacht, heilige Nacht versus Holy Oats. Ein Müsli aus Kalifornien, Yoga-Müsli. Das sind die beiden Dinge, an denen wir festmachen sollten. Ist das Wort Holy irgendwas mit Religion oder nicht?
Hear me out. Holy, also heilig, wird ja tatsächlich auch in einem eher in einem spirituellen Kontext benutzt. Also jetzt in keinem christlichen Kontext, sondern viel in einem spirituellen. In einem,
weißt du was? Ich sehe deinem Gesicht gerade an, dass du weißt, dass du Unrecht hast.
Nein,
du
überhaupt nicht.
Palaverst dir gerade irgendeinen Vortrag her. Wir so, sind hier nicht im Debattierclub.
Haben wir jetzt schon Weihnachtsstreit, oder was? Das gibt's ja wohl nicht.
Ich sehe es dir doch an. Dass du
aber
genau
du
weißt,
aber,
wie du schon deine Arme hebst. Der ist gerade hier so eine Weihnachtserklärungsfledermaus. Wie der Schatten der Weihnachten durchflattert und erklärt euch dir. Also es wird ja auch eher in dem spirituellen Umfeld
das ist
benutzt,
so, das ist so
als
frech.
In einem religiösen.
Das, ist
das
so
Wort heilig.
Du weißt es
das
ja besser.
Das eine
du
religiöse Wort.
Ja, religiös, eben. Spirituell, aber nicht aufs Christentum allein bezogen. Auch indische Heiligkeiten gibt es, also hinduistische Heiligkeiten oder buddhistische
aber
Heiligkeiten.
Aber Religion.
Ja, klar, aber es ist nicht aufs Christentum, ich habe ja gesagt, dass Stille Nacht, Heilige Nacht überraschend christlich ist. Aber heilig, deswegen, weil du ja dann gesagt hast, Stille Nacht, Heilige Nacht, wink, wink. Aber heilig ist.
Ich würde nie
eben,
wink, wink sagen.
Heilig ist eben nicht, ist kein rein christlicher Begriff, sondern ein spirituell-religiöser Begriff. Das wollte ich ja sagen. Deswegen könnte das zur Not auch mit dieser Zeile noch immer nicht nur christlich sein. Weißt du jetzt, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Lass uns weiterziehen.
Wir hören es jetzt einfach erstmal an.
Wir hören es jetzt mal an.
So. Dann viel Spaß. Stille Nacht, heilige Nacht.
Stille Nacht, heilige Nacht. Alles schläft, einsam wacht. Nur das traute, oh heilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar. ab in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ, der Retter ist da, Christ, der Retter ist da. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, o wie lacht, lieb aus deinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ in deiner Geburt, Christ in deiner Geburt.
So, das war Stille Nacht. Und da habe ich, den Text finde ich schon sehr, das ist schon sehr so altes Kirchenlied. Ich dachte, weil ich hatte es immer in Erinnerung, aber ich weiß auch nicht, womit ich es verwechsel. Ich hatte es immer in Erinnerung, dass es so ein bisschen allgemeiner gehalten ist und so ein bisschen so der See ruht und die Tiere laufen durch den Wald und so. Und vielleicht gibt es auch eine andere Textversion von Stille Nacht. Aber gibt es nicht irgendwas so mit die Tiere am See oder die Tiere im Schnee oder irgendwie sowas?
Stimmt, es gibt doch tausend Weihnachts- und Winterlieder. Es gibt ja auch viele Winterlieder, die keine Weihnachtslieder
sind. Oder ist das O Tannenbaum? Nee.
Doch, heilig ruht der heilige See.
Ah ja, vielleicht habe ich es mit O Tannenbaum verwechselt. Das ist zum Beispiel ein Weihnachtslied, das ich nie so richtig mochte. Wie sieht es bei dir mit Weihnachtsliedern aus? Welches Weihnachtslied magst du total?
Mein Lieblingsweihnachtslied ist It's the most wonderful time of the year. Von jemandem gesungen, der singen kann natürlich. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Ja. Aber ich glaube, es heißt einfach nur most wonderful time und dann in Klammern of the year. Früher wurde ja viel Textlieder, Liednamen in Klammern gemacht, ja. Ah, ja. Das ist mein Lieblingsweihnachtslied. Aber es gibt ganz viele, die ich sehr mag. Ich mag allerdings, ich glaube, kein einziges deutsches.
Ach, tatsächlich?
Ja. Diese ganzen O Tannenbaum, Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist mir alles viel zu Oma, Opa, Kirche, Kram. Kann ich nichts mit anfangen. Finde ich auch keine schöne Musik einfach. Ist irgendwie so langsamer Schlager. Weiß ich auch nicht genau. Und das mag ich überhaupt nicht.
Sehr interessant.
Aber das ist natürlich auch alles irgendwie Prägung und Aufwachsen und so. Und bei uns lief auch immer viel amerikanische Weihnachtsmusik.
Ja, aber dein Vater?
Mein Vater liebt auch, wir haben immer zur Bescherung den Thomaner-Chor gehört, irgendwie die Weihnachtslieder. Und das ist auch schön. Also ich finde es dann für die Stimmung schön, aber wenn ich es mir selber, würde ich mir nie selber anmachen. Würde ich mir absolut nie, weil ich finde einfach, ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich weiß nicht warum, es ist ja genauso, das habe ich jetzt ja schon in 14 anderen Podcasts erzählt, dass ich drei Haselnüsse für Aschenputtel, heißt
Brödel.
Das, ne? Brödel.
Fast. Ja.
Überhaupt nicht mag. Also ich mag irgendwie dieses Ganze, was so aussieht und sich anhört wie Deutschland in den 70ern, weiß ich auch nicht. Kann ich nichts mit anfangen.
Ist das nicht tschechisch, drei Haselnüsse für Aschenputtel? Aber ich glaube, es ist so eine Co-Produktion. Ich glaub, es war
weiß ich auch nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja,
irgendwie
ja, klar.
Dieses
ja, ja.
irgendwie.
Ja, ich weiß,
also, wo man so sieht, dass der Schnee, dass jemand so ein weißes Stoffnetz hingelegt hat und alle einigen sich darauf, dass es jetzt Schnee ist. Ich finde das nicht charmant, sondern ich gucke das einfach nicht gern. Also. Ich bin schon immer so ein Blockbuster-Kind gewesen und ich mag nicht, wenn ich sehe, deswegen mag ich auch diese alten Märchenfilme überhaupt nicht.
Magst du denn alte Filme überhaupt? Also
ja.
Sissi zum Beispiel?
Sissi?
Sissi? Sissi?
Sissi. Ja, liebe ich.
Ja?
Sissi gucke ich total gerne. Ich mag auch
Du bist auch ein großer Romy Schneider-Fan, ne?
Ja, großer Fan bin ich nicht, aber ich finde sie eine wahnsinnig interessante Person.
Ja.
Ich habe ihre Tagebuch-Autobiografie gelesen und war erschrocken und danach erschrocken von mir selber, was sie für ein ganz normales Mädchen war. Also, wie sie sich verliebt hat und dann fand sie einen Junge doof und dann hat sie das beschäftigt. Ihr Tagebuch geht eigentlich so gut wie gar nicht um, wie sie arbeitet und was sie schauspielt. Das hat sie halt so gemacht, sondern geht nur darum, wer in wen verliebt ist und warum das jetzt blöd ist und wie sie sich dann jahrelang einreden, in den nicht mehr verliebt zu sein. Du aber als erwachsener Mensch, der das liest, denkst, klar, Sissi.
Ellen hat mich heute so komisch angeguckt.
Ja. Und das fand ich irgendwie so, also, und dann habe ich mich über mich erschrocken, warum ich denn dachte, dass sie kein normales Mädchen ist. Also natürlich ist sie das.
Ja.
Ich mag alte Filme gerne. Ich mag ja auch alte amerikanische Schwarz-Weiß-Filme. Also der Malteserfeige liebe ich zum Beispiel total.
Magst du auch
mega
diesen?
Mega guter Film.
Magst du auch?
Oder Vertigo oder Die Vögel oder so.
Ist das Leben nicht schön? So der klassische amerikanische Weihnachtsfilm?
Habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Ah ja.
James Stewart. Welcher ist denn der Film mit der Parade? Mit dem kleinen Mädchen und der Parade und dem Weihnachtsmann? Ach, weiß ich auch nicht. Kann ich mich nicht gut erinnern. Ich guck gerne alte Filme. Ja. Aber nicht diese Art Filme, wo jemand aus Pappe ein Schloss gebaut hat und dann irgendwie jemand aussieht wie Prinz Eisenherz, der dann da rauskommt und ein Plastikbaum.
Verstehe.
Also, weißt du, wenn ich sehe, dass es sozusagen, ich mag das einfach nicht.
Ja.
Und ich mag auch, ich weiß, da bin ich, also ich bin einerseits, ich bin so der deutsche Weihnachtsgrinch, aber dafür bin ich halt, also, und ich weiß nicht, warum das so ist, weil ich als Ossi müsste ja eigentlich natürliche Skepsis vor allem amerikanischen damit aufgewachsen sein, aber im Gegenteil.
Ja.
Aber wahrscheinlich dieses Klassische, ne, was man nicht haben darf, findet man am tollsten und aufregendsten. Ja. Und ich bin so krass amerikanisch liebend aufgewachsen. Alle amerikanischen Filme. Eine meiner ersten Erinnerungen, was völlig absurd ist, weil ich bestimmt schon 11 war oder so, eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen ist mit meiner Mama samstags vorm Fernseher sitzen auf RTL 2 Prinz von Beerkung. Ja. Und wir beide haben uns ausgeschüttet vor Lachen. Das war so toll. Und ich habe irgendwie immer nur so, also ich kann mich auch meine ersten Filme und alles war immer amerikanisch.
Ja.
Also zum Beispiel die ersten Kinderfilme waren diese Tex Avery Spots. Die hat mein Vater, die kam ja manchmal so zwischen Filmen und die hat er so aufgenommen auf einer Videokassette, dass sie alle hintereinander liefen. Und die habe ich quasi tot geguckt, die Videokassette.
Ja.
Und ich habe irgendwie so weder deutsche Musik noch so deutsche Filme oder so, bin ich einfach, obwohl meine Eltern das beide gucken und auch mögen, hat mich das nie erreicht. Und auch nicht an Weihnachten.
Lustig, ich habe auch mit meiner Mutter, als ich klein war, gab es so eine Nachmittags so eine Sitcom, die hieß Hey Dad, das war glaube ich eine australische Sitcom, die haben wir immer geguckt, wenn ich nach der Schule kam, haben wir uns zusammen hingesetzt, weil sie hat eigentlich immer gearbeitet, sie hatte im Keller ihre Töpferwerkstatt, aber dafür ist sie immer hochgekommen und dann haben wir zusammen Hey Dad geguckt und dann ist jeder wieder seiner Wege gegangen, da haben wir auch sehr viel zusammen gelacht und neben Hey Dad haben wir auch immer zusammen Golden Girls geguckt, die kamen Freitag nachts im ersten, nach dem Freitagabendfilm, kam immer eine Folge Golden Girls, das haben wir auch immer zusammen geguckt. Das fand meine Mutter auch super. Und
ich meine, ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum ich das später studiert habe. Ich habe ja Amerikanistik studiert.
Achso, ich dachte, du hättest Golden Girls studiert.
Ja, weil ich da ja quasi die andere Seite der Medaille mal kennenlerne, also mich damit mal beschäftigen wollte. Diese unkomplizierte Amerika-Liebe, die ich als Kind hatte, ist natürlich nicht zu halten als Mensch, der Nachrichten guckt.
Ja.
Also es ist einfach unmöglich. Und deswegen habe ich das dann studiert, weil ich dieses Land so interessant finde, dass es so viele Widersprüche hat. Aber es ist einfach, also was so Musik angeht und Filme und so, tut mir leid, aber.
Da fällt mir auf, ich habe noch gar nicht geguckt, wie Jill Biden das Weiße Haus weihnachtlich dekoriert hat. Weil wir erinnern uns ja alle an Melanias Weiße Haus Weihnachtsdeko, die so ein bisschen.
Der Baum des Hasses.
Suizidal war.
Ja. Ja, ich guck mal.
Aber Jill Biden, das habe ich noch nicht geguckt. Aber das können wir gleich nachgucken.
Was ist denn dein Lieblingsweihnachtslied?
Mein Lieblingsweihnachtslied ist so unterschiedlich. Also ich finde, ich habe viele Lieblings. Ich finde zum Beispiel, Es ist ein Ros entsprungen wahnsinnig schön. Das macht auch so Spaß mitzusingen in der Kirche. Das ist ein Lied, das ich sehr gerne mag, das in den meisten Aufnahmen aber ätzend ist, weil es dann immer von so Kindern gesungen wird, die dann mit so einer ganz engelsgleichen Stimme das singen. Aber es passt gar nicht so gut. Das nervt mich irgendwie eher. Ansonsten mag ich.
Guck mal, hier ist der
Beispiel,
Baum.
Ah, da sieht man, der Baum sieht super aus. Da hat die Jill einen sehr guten Baum gemacht.
Ja, naja, sie ist natürlich sehr traditionell, aber wissen wir natürlich, was kommt. Na. Mir ist er ist halt nur weiß. Also es ist grün und weiß.
Sieht geil aus, finde ich.
Ich mag es bunt.
Na, auf jeden Fall, also das mag ich gerne. Ich mag auch Vom Himmel hoch, finde ich, glaube ich, auch ganz gut. Und dann gibt es noch dieses Adventslied, das habe ich als Kind immer wahnsinnig gerne mitgesungen. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht, die erste Kerze brennt. Das fand ich total schön. Und
habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn den Weg bereit.
Habt ihr auch gesungen zu Hause?
Freut euch, ihr Christen. Nee, ich musste aber an Weihnachten immer auf der Blockflöte Weihnachtslieder vorspielen.
Mhm.
Gibt sogar noch so Fotos, wo ich am Esstisch stehe und alle so lachend drum rumsitzen und ich so mit der Flöte da stehe und gleichzeitig in der Hand meine Schnubbeldecke habe. Ich hatte früher immer eine Schnubbeldecke. Die habe ich immer so zwischen den Fingern hergezogen und dann sieht man, wie ich da Flöte spiele und die in der Hand habe und alle
gucken
zu.
Weil du so Angst davor hast? Weil du so nervös warst?
Weil es mich normal war, die immer in der Hand zu haben, wenn ich zu Hause war. Ich habe die auch manchmal in den Kühlschrank gelegt, weil die kalt sein musste. Naja, das aber nur nebenbei. Ich mag aber zum Beispiel bei amerikanischen Weihnachtsliedern, also wenn man so Traditionals
Ich weine nicht, ihr weint.
Wenn man so Traditionals sich anguckt, mag ich wahnsinnig gerne On the First Day of Christmas oder so heißt das. So ein ewiges Lied.
Warum?
Wo immer so gezählt wird, ein Graf-Zahl-Lied.
Ich weiß, wie ist es, dass wir zusammen sind und so glücklich miteinander, wenn du nur Lieder aufzählst?
Ich liebe dieses Lied. Ich liebe das, weil das ja in der Aufzählung gleichzeitig auch immer die Melodie
variiert. Aber die Melodie ist so schrecklich.
Geil. Nee, die Melodie ist total geil.
Oh Mann,
ich liebe das. Ich finde das ein richtig geiles Lied.
Es ist aber auch so ein bisschen wie 10 kleine Jägermeister oder so.
Nee, eben nicht, weil es eben so, weil es in der Aufzählung variiert, also sowohl taktlich als auch melodisch, und das finde ich halt so geil daran. Es hat dann so Das ist so eine super geil variierte Melodie. Das finde ich einen ganz tollen Melodiebogen.
Aber die ist so etüdenmäßig, das mag ich überhaupt nicht.
Das finde ich macht ganz viel Spaß mitzusingen und das liebe ich sehr. Aber von so Popsongs, also Last Christmas finde ich auch immer noch total geil, wenn ich es höre.
Ich auch. Ich mag auch immer noch das von Mariah Carey.
All I Want for Christmas, ja. Finde ich auch.
Einfach ein guter Song.
Ja, finde ich auch ganz gut. Es gibt dieses.
Ich mag auch diese Klassiker, dieses White Christmas und.
Die mag ich zum Beispiel nicht so.
Chestnuts roasting on an open fire. Das ist doch ein toller Song.
Nee, da bin ich zum Beispiel. Das
liebe ich total. Da geht mir sofort das Herz auf. Ich habe sofort Gänsehaut. Und gute. Ich weiß, ich klinge gerade wütend, aber es ist gute Gänsehaut.
Es gibt eins von den Waitresses. Wie heißt das denn? Merry Christmas.
Was sind denn die Waitresses?
This one is here. Merry Christmas. Das, so eine Band war das, aus den 80ern. Gibt so ein saugeiles 80er-Jahre-Weihnachtslied, das ich auch sehr, sehr, sehr liebe. Ich glaube, es heißt sogar Merry Christmas, ich bin gerade nicht sicher, aber das ist richtig gut. Das liebe ich total. Es hat fast so eine leichte Reggae-Anmutung, wie das so in den 80ern war, so dieser Pop-Punk-Reggae, den es damals so gab. Und das ist aber ein saugeiles Lied. Ist auch textlich sehr witzig von einer Frau, die irgendwie erzählt, wie sie einen Typen kennenlernt und dann überlegen sie, ob sie Weihnachten zusammen verbringen und dann ist er aber doch irgendwie so ein bisschen so ein Otto und dann finden sie aber doch wieder zusammen und so.
Ist irgendwie. Meinst du, es ist der Otto aus Benjamin Blümchen?
Nee, glaube ich nicht. Und, darf man natürlich nicht vergessen, eigentlich ein Popsong, aber fast schon traditional ist ja Fairy Tale of New York von den Pokes. Das also klingt, als wäre es ein klassischer Weihnachtssong,
ja.
Aber dann diesen tollen Pokes. Das ist ein Lied, das gibt es ja auch auf Deutsch von Nina Hagen, Wolfgang Niedecken. Lassen wir doch mal beiseite die deutsche Version. Aber das ist ein Lied, bei
Meine
dem
Reden.
Ich fast immer einen Kloß im Hals habe, weil ich.
Ich habe das bei Auld Lang Syne. Da habe ich fast immer einen Kloß im Hals. Ja.
Auch ein schönes Tradition. Ne?
Ja, Silvester. Was ich auch noch sehr empfehlen kann, ich sag jetzt mal vielleicht nicht global, aber wer eben das mag, ist das Weihnachtsalbum der New Kids on the Block. Das hat mich damals auch. Haben wir letztens so einen Song gehört, da waren wir irgendwo essen und da lief ein Song davon. Have a funky Christmas. Das fand ich geil.
Wo waren wir denn da essen?
Ich weiß nicht, aber irgendwo lief es doch. Und da habe ich dann mitgesungen.
Ja. So hat jeder seins, ne?
Du, wir können auch gerne weiterziehen, was die Weihnachtslieder angeht.
Nee, später kommt noch mal ein Lied, jetzt erstmal noch nicht, denn wir haben jetzt noch was Besonderes. Und zwar letztes Jahr hier in der Weihnachtsfolge habe ich euch ja die Original-Weihnachtsgeschichte aus der Bibel vorgelesen. Ich weiß gar nicht, ob sich das irgendwer angehört hat. Ich fand es einfach so ein bisschen, kann man ja auch mal machen. Gehört
und
ja auch dazu.
Und ich habe erzählt, wo Weihnachten herkommt.
Ist ja auch so ein bisschen
und, die Baumtradition.
Der Grundstock von Weihnachten und so.
Also geht da ruhig hin, das ist nicht verfallen. Hört euch das ruhig nochmal an.
Ihr könnt auch noch die Folge mit Gonzales von letztem Jahr hören, weil wir da über sein Weihnachtsalbum sprechen. Das ist ja dieses Jahr auch wieder im Handel und auch auf Vinyl wieder erhältlich. Dieses sehr, sehr schöne Chili Gonzales Weihnachtsalbum, das sich sehr lohnt, finde ich. Aber wie dem auch sei, es gibt übrigens, und das vielleicht noch als kleiner Tipp, um das Musikding abzuschließen, es gibt auch ein Weezer Weihnachtsalbum. Das ist, glaube ich, auch für den ganzen Streamingdiensten, das ist natürlich das Allerschönste von allen. So,
Ja, schnell was sagen und dann Thema wechseln. Das kenne ich.
Ja. Jetzt bleiben wir aber beim Thema Weihnachten, denn wie gesagt, letztes Jahr habe ich die originale Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Dieses Jahr habe ich gedacht, ach, das irgendwie selber vorzulesen, tut ja nicht Not, das muss ich ja nicht machen. Das können ja andere für mich erledigen und weil ich aber nicht will, dass Leute einfach irgendwas vorlesen, weil sie dann vielleicht da gar keine Lust drauf haben, habe ich gedacht, ich frage mal Menschen, ob sie mir aus der Lameng, wie man in Köln so schön sagt, oder aus dem FF, wie man, glaube ich, in den 80er Jahren so schön gesagt hat und heute nicht mehr sagt, From the scratch, sagt man, glaube ich, heutzutage.
Nee, das heißt was anderes.
sollten Sie mir die Weihnachtsgeschichte erzählen, aus dem Gedächtnis sozusagen. Und da habe ich zwei ganz, ganz fantastische Leute gefragt. Und die erste dieser Stehgreif-Weihnachtsgeschichten hören wir uns jetzt an. Die kommt nämlich von einem lieben Kollegen, der schon in diesem Podcast war. Nämlich unser allseits beliebter Gotti.
Bester Martin, Mensch der Welt.
Martin Gotti-Gottschild, Berliner Legende, möchte man sagen. Eine Legende der Leidenschaft, möchte ich sagen.
Absolut, auch eine Weihnachtslegende.
Eine Weihnachtslegende. Und wenn der Mann die ersten zwei Knöpfe seines Hemdes aufmacht, dann schmilzt der Schnee überall. Also es ist wirklich, man muss ja sagen, er ist der Tom Selleck der Lesebühnen.
Auch ganz gefährlich für den Klimawandel. Also den müssen wir wirklich, im Haus behalten, immer Knöpfe zu. Ansonsten gibt es ein Problem.
Der muss so weit wie möglich von allen Polkappen ferngehalten werden, von allen Polkappen ferngehalten werden. Also das ist auf jeden Fall
Äquator-Gotti nennt man ihn auch.
Das ist auf jeden Fall wichtig. Und Gotti habe ich gefragt, ob er, Gotti ist ja aus Ost-Berlin und ist ja sehr unreligiös sozialisiert. Und ihn habe ich gefragt, ob er mir mal die Weihnachtsgeschichte nacherzählen kann, so wie er sich an sie erinnert. Und das hören wir uns jetzt mal an.
So, die Weihnachtsgeschichte. Eigentlich nicht kompliziert zu erzählen. Maria und Josef begaben sich aushäusig und stellten da fest, dass Maria unwohlig ist. Und deswegen haben sie sich in einem Stall ausgeruht, wurden von freundlichen Bauern versorgt mit allem, was da war. Stroh, vor allem sehr, sehr viel Stroh. Und zu gleicher Zeit begab es sich, dass sich drei Weise, die drei heiligen Könige, Sepp, Balthasar und Melchior, auf den Weg gemacht haben, weil sie einen Stern gesehen haben am Himmel, der so außergewöhnlich war, jetzt muss ich selber lachen, dass sie nicht anders konnten, als ihm nachzulaufen. Also praktisch wie menschliche Motten sind sie dem Licht hinterhergerannt, sind letztendlich bei Maria und Josef in der Krippe gelandet und haben ihnen Gaben mitgebracht. So, Mirre, Münze und Salbei, den Gag gab es schon, aber ich finde, der kann nicht oft genug gemacht werden. Und sie wollten das kleine Jesuskind begrüßen und das ist dann auch gelungen. So, und das war die Weihnachtsgeschichte.
So, das also das Evangelium nach Gotti. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn er mal wirklich sich die ganze Bibel vornehmen würde und nacherzählen würde. Ich liebe ja sehr, Robert Crumb ist ja einer meiner großen Lieblings-Comic-Zeichner, der ist ja so in den 60er Jahren in San Francisco, Asbury Haight gewesen, wo so das große Hippie-Epizentrum sozusagen der Welt war.
Da, auch ein bisschen nach Hepatitis.
Ja, stimmt. Ich nehme das wieder zurück.
Am Hippie-Zentrum will keiner leben.
auf jeden Fall das große Epizentrum des Hippietums, da hat er ja auch gelebt und war so ein bisschen so ein Unhippie und hat sich so ein bisschen über die lustig gemacht, aber war auch ein bisschen von ihnen fasziniert und sie haben das aber gehasst, dass er sich so über die lustig gemacht hat, aber manche seiner Zeichnungen sind dann legendäre Poster, Postkarten, was auch immer geworden, weil die da irgendwie trotzdem was mit anfangen konnten, weil er hat auch Acid geschmissen und so. Also da, sie haben sich schon irgendwo treffen können, aber er hat sich wahnsinnig geärgert, wenn er sich über die lustig gemacht hat.
Was glaubst du eigentlich, warum man Acid nicht genommen hat, sondern geschmissen? Also warum man das immer so gesagt hat, dass man so Drogen, also dass man die Sachen, die man immer geschmissen hat, ja. Warum hat man die nicht genommen?
Das ist eine gute Frage, keine Ahnung.
Meinst du, dass die sich wirklich am Anfang, die sich zugeworfen hat?
Gute Weihnachtsfrage auf jeden Fall.
Ja.
Aber,
ich schmeiß ja auch Plätzchen.
Genau, auf jeden Fall, dieser Robert Crumb, ein ja mittlerweile legendärer Comiczeichner, hat mal Genesis als Comic gezeichnet, also das erste Buch der Bibel. Und dass, wenn man sich das anguckt, das ist wahnsinnig toll gezeichnet, ein sehr, sehr aufwendiges Buch, da hat er viele, viele Jahre dran gearbeitet. Und er hat aber wirklich den kompletten Bibeltext gezeichnet und es ist so weird, weil man das erste Mal merkt, was das für ein wahnsinnig schräges Buch ist. Also wo es einfach die ersten 30 Seiten nur um Abstammung geht. Ja. Und dann ist 300 Jahre alt geworden, hat 400 Kinder gezeugt und von denen haben drei Kinder 800 Kinder gezeugt. Und so gehen die ersten 30 Seiten mindestens.
Dann haben die alle aufgezählt und die Namen genannt und
genau,
so.
Genau, genau.
Das ist ja so ein bekanntes Ding, dass die Bibel so schräg losgeht.
Das ist sehr witzig und er hat das halt gezeichnet und das ist sehr, sehr sehenswert. Also falls ihr das ja am 23. hört und noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, das kriegt ihr bestimmt noch in gut sortierten Comicläden.
Aber guckt gut rein, ob das für die Person, die ihr das vorhabt, auch wirklich eine Sache ist. Weil ich zum Beispiel kann mir das nicht angucken, auch wenn ich sehe, wie genial der war und das auch durch Nils Erzählung verstanden habe, wie wichtig der auch war. kann ich seine Bilder nicht angucken, ohne dass mir komisch im Magen wird. Ah. Auf eine doofe Art.
Okay, also Triggerwarnung sozusagen an dieser Stelle. Wenn euch von Bildern schnell komisch im Magen wird, dann checkt das bitte vorher.
Nein, aber du weißt ja.
Naja, ich weiß, was du meinst. Robert Crumb malt zum Beispiel wahnsinnig tolle Waden. Der ist so besessen von Waden und die malt er immer ganz toll.
Das ist schon allein ein Satz. Da würde ich vielleicht hoffen, dass immer auch mal einfach jemand geguckt hat. Also er so macht den ganzen Tag.
War denn was? Er lebt mittlerweile in Frankreich mit seiner Frau schon sehr lange. Schon sehr lange, ja. Es gibt auch eine tolle Doku über den, also ein guter Typ irgendwie, sehr, sehr interessant.
Glaube ich übrigens auch sofort. Ich habe ja auch schon ein, zwei Comics gelesen von ihm, weil ich dich sehr liebe und wissen möchte, was dich berührt.
Ja.
Mich hat es auch berührt, aber auf eine unangenehme Art.
Es gibt auch sehr schön ein Buch, das er mit seiner Frau zusammengezeichnet hat, Drawn Together, weil sie sich dann selber in seinen Comics malt.
Ja, ich erinnere mich. Witzig. Das hast du mir auch mal gezeigt. Ja.
So, aber genug von Robert Crumb und diesem wahnsinnig tollen Geschenketipp. Und kommen wir zurück zu dem Thema, zu dem ich eigentlich wollte. Ach so, ja, ich bin ja quasi im Thema. Ich bin mitten im Thema, denn ich wollte mit dir über Geschenke sprechen. Was ist so eines der größten Geschenke, an das du dich erinnern kannst, das du jemals zu Weihnachten bekommen hast? Oh Gott, ich wusste nicht, dass ich dich damit so fertig mache.
Nee, ich überlege gerade Kindheit oder kürzlich oder.
Mach mal Kindheit.
Also in meiner Kindheit war es auf jeden Fall der Verstärker. Ich habe mir eine E-Gitarre gekauft und habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt von nichts auf der Welt. Habe sehr lange gespart dafür, weil das auch teuer war. Habe die selber mir zusammengespart.
Ja.
Habe mir die dann gekauft und war dann enttäuscht, dass sie so leise ist.
Vielleicht erzählst du kurz, wie du in den Laden gegangen bist.
Ja, mit ganz vielen 5-Euro-Stücken. Ich habe mir die 5-Mark-Stücken. Ich habe mir die komplett zusammengespart mit 5-Mark-Stücken. Bestimmt haben meine Eltern mir dann vielleicht noch ein paar am Ende noch ein bisschen ein paar Scheine dazu gegeben. Aber ich glaube, die war so ziemlich teuer, also wie 430 Mark oder so.
Ja.
Was ja für eine Schülerin, also das war einfach sehr teuer. Und ich habe die mit 5-Mark-Stücken mir Ewigkeiten zusammengespart.
Das ist, glaube ich, nach Stairway to Heaven spielen, die andere Möglichkeit, sich in Musik-Gitarrenläden super beliebt zu machen.
Fand der auch gar nicht gut. Wir saßen da eine Weile zusammen, haben uns ein bisschen kennengelernt. Aber du bist natürlich als Jugendlicher, das ist übrigens eine Sache, die ich wahnsinnig faszinierend finde bei Jugendlichen und mich mir manchmal zurückwünsche, die ist ja völlig scheißegal, wie was du gerade machst, Leute um dich rum.
Absolut.
Irgendwie betrifft. Ja. Man ist ja so nur auf sich konzentriert und man macht die Sachen ja gar nicht mit Absicht unverschämt. Man kriegt einfach nicht mit, dass man gerade was macht, was vielleicht für irgendwen inconvenient ist.
Nee, aber Moment mal, ist doch nicht unverschämt. Der Typ ist ja wohl der Otto in der Geschichte. Also weil.
Ja, aber weißt du, jetzt würde ich mich nicht mehr trauen mit einem Sack irgendwie. Oder ich würde dann zumindest sagen, ja, sorry, das wird dann eine niedliche Geschichte erzählen oder so. Aber damals bin ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen.
Ja, aber wenn ich im Gitarrenladen arbeite und dann kommt ein 15-jähriges Mädchen rein, super aufgeregt, und kauft sich mit zitternden Fingern eine Gitarre mit 5-Mark-Stücken, da bin ich doch nicht genervt. Dann denke ich, oh, das ist ja super niedlich und freue mich, dass sie sich die so offensichtlich zusammengespart hat.
Weil du halt ein total lieber Mensch
bist. Nee, aber weil das doch nicht, dann ist doch, also wenn du davon genervt bist, hast du echt kein Herz.
Aber hast du nicht gerade angefangen mit, das ist die zweite Sache neben Stairway to Heaven?
Ja, Gitarrenladentypen halt, klar. Die sind natürlich eine Spezies für sich. Aber es gibt auch, hier bei uns gegenüber ist ja auch ein Gitarrenladen, also ein Instrumente und vor allem Akustikgitarrenladen, der ist super nett, der Typ.
Auf jeden Fall habe ich nicht gewusst, dass ich noch ein Gerät brauche, damit die Gitarre laut ist.
Also wieso hat dein Vater dir das nicht gesagt?
Ich weiß es nicht. Vielleicht, wir haben irgendwie nicht drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht genau, wie doll ich meine Eltern involviert habe in diese Gitarrenkaufsache. Und dann habe ich völlig überraschend, weil ich wusste, wie teuer diese waren ja auch nicht so billig, dann zu Weihnachten einen Fender-Verstärker bekommen. Und da bin ich ausgeflippt und habe zum ersten Mal, pass auf, jetzt ein bisschen melodramatisch, verstanden, dass man vor Freude weinen kann.
Ja.
Ich war so überfordert vor Dankbarkeit, das weiß ich noch. Und vielleicht ist es auch nicht das tollste oder kreativste oder individuellste Geschenk, was ich hier bekommen habe, aber an das erinnere ich mich so doll, weil ich so emotional war, weil ich so erleichtert war, dass ich das, weil, weißt du, du hast es endlich zusammengespart, ich habe bestimmt sehr lange dafür gebraucht, ich kann mich nicht genau erinnern, als Kind ist ja Zeit relativ.
Ja.
Und dann kommst du nach Hause und spielst und denkst so, hä? Ich dachte, das ist es jetzt. Ja, ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Ja. Ich habe ein Kabel und so. Ich dachte, das wäre quasi nur für live, für die großen Boxen. Aber ich dachte, dass das Gerät an sich selber schon so klingt. Es waren ja auch so Dreher dran. Ich dachte, ich stecke es in die Steckdose. Keine Ahnung, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Und die Trauer dann, wenn du weißt, du bist jetzt eigentlich nochmal, keine Ahnung, anderthalb Jahre Sparen entfernt von wirklich mit dem Ding spielen. Ja. Da habe ich richtig geweint, weil ich so enttäuscht war vom Leben. Und kurz danach muss Weihnachten gewesen sein, das weiß ich noch, weil ich war so glücklich, dass ich das doch jetzt machen kann gleich. Ja. Das war toll.
Ja, das verstehe ich.
Den habe ich auch noch, den Verstärker. Steht bei meinen
Eltern. Ein Fender-Verstärker? Hm?
So ein kleiner. Ein
Concertmaster, wie der heißt oder so.
Kleiner halt.
Oh, geil. Ich hab früher immer mein Bruder hatte so einen Verstärker, den er mir dann so halb überlassen hat. Mit dem
du bist natürlich aufgewachsen mit älteren Geschwistern, die sich auch für Musik interessiert haben. Das heißt, dass dieses Wissen ist ja, mit dem bist du geboren.
Ja, ja.
Dir wäre das nicht passiert, dass du in den Laden gehst und dir eine Gitarre kaufst und denkst, das ist jetzt laut.
Ne, ich habe drei ältere Geschwister und mein ältester Bruder, mit dem ich am meisten gemacht habe, der war halt sehr musikalisch, der ist auch immer noch, und der hatte halt auch irgendwie Verstärker und eine Vierspur und Gitarren, eine Gitarrenvirtuose.
Das heißt, du konntest auch so Sachen ausprobieren, um zu gucken, was dir davon am meisten Spaß macht.
Genau, der hat mir dann auch so ein bisschen so Gitarren überlassen, die er nicht mehr viel gespielt hat. Der hatte auch so ein bisschen es war nicht ganz eine Flying V, aber so ähnlich so von der Form her, also richtig Metal-Gitarre und so, auf der ich dann gespielt habe. Er hatte auch eine 12-seitige Akustikgitarre, auf der ich super gern gespielt habe. Da hat er mich am unliebsten dran gelassen, weil die nicht so ganz easy zu stimmen sind.
Ja.
Aber das ist übrigens auch etwas, was mir auffällt. Ich will mir auch mal wieder eine Gitarre holen mit, eine abnehmbare Akustikgitarre, wo dann Stahlseiten drauf sind. So, das klingt einfach immer, ich habe jetzt bisher immer, letzten Jahr immer so Konzertgitarren gespielt, die haben halt immer Nylon-Seiten und so. Das klingt schon nochmal anders. So
ja, eine, hatte ich auch früher.
So eine abnehmbare Akustikgitarre. Und ja, und dadurch hat er mir das immer so überlassen. Ich habe dann immer bei uns auf der Empore die ersten Konzerte gegeben im Haus und dann irgendwann.
Du brauchst unbedingt mal wieder eine Band.
Ja, ich brauche wirklich mal wieder eine Band.
Dieses mit Leuten zusammen spielen und musizieren, das ist was ich spüre, was wir für dich irgendwie möglich machen müssen. Ja,
ich hatte dann auch mit 7
was
Schlagzeug.
Was dich sehr glücklich macht, glaube ich.
Ich habe so ein Schlagzeug geschenkt bekommen von meinen Eltern, als ich 7 war. Ich war dann unter so einer Decke versteckt an Weihnachten. Mhm. Und das war ein Kinderschlagzeug, aber mit echten Fellen. Also es war kein
Plastik. Das ist übrigens Elternliebe.
Ja.
Seinem Kind ein Schlagzeug zu schenken. Vor allen Dingen dem Kind wie dir. So super energetisch und irgendwie so am Start und auch so musikverliebt und so.
Aber es hat auch viele Jahre treue Dienste geleistet. Also wir haben es dann später, als ich mit Waldi Fritten und Bier gegründet habe, sind wir damit immer aufgetreten. Dann nur noch die Bassdrum, die Snare und das kleine Pizzelsbecken. Und das haben wir dann so überall mit hingeschleppt, weil es schön klein war und in der Bahn sich transportieren ließ. Und ich noch mit Gitarre und Amp. Und dann sind wir da in Bars in Köln aufgetreten und so. Also es ging völlig okay. Das war dann unser Setup. Das war irgendwie ganz witzig. Aber ja.
Ich hatte vor der E-Gitarre übrigens auch schon akustisch. Also ich wusste, dass ich gerne Gitarre spiele.
Ja.
Und die Wut, dass jetzt die Akustikgitarre viel lauter war als die E-Gitarre, als ich die E-Gitarre gekauft habe, die war intensiv.
Also man muss ja dazu sagen, dein Vater war ja Berufsmusiker.
Ja.
Und in einer der wichtigsten Bands der DDR, der ausgehenden DDR sozusagen, also so in den 80er Jahren in der Band Dazu,
ja.
ein legendärer.
Mehrere Bands, aber unter anderem
Dazu. Dazu war so die letzte Band, glaube ich, in der er war.
Ja, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, er hatte auch Parallelsachen, aber es war auf jeden Fall die bekannteste, glaube ich. Ja. Witzigerweise war er auch in einer Band namens Nanu, was ich lustig fand, war mit Frank Schöbel dann, ganz andere Musik, aber Dazu war, glaube ich, die bekannteste. Ja. Die war noch in der Brösi und so, weil niemand. Die ostdeutsche Bravo gewesen.
Ah ja, verstehe. Also Dazu auf jeden Fall. Und viele Auftritte, große Auftritte, Palast der Republik, dies, das, überall am Start gewesen, rumgereicht. Wichtige, großes Album, auch auf Amiga. Ich bin stolzer Besitzer einer Kopie dieses Albums mit allen Originalunterschriften aller Mitglieder.
Und vor allen Dingen nicht von damals, sondern heute eingesammelt, vor 2 Jahren von meinem Vater, alle einzeln besucht und für dich alle und Autogramme geholt.
Das ist wirklich ein sehr großer Schatz, finde ich. Und auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, du hast im Haus einen Profi, einen Mensch, der von Musik lebt und viele Auftritte oder wie man in der DDR gesagt hat, viele Mucken gespielt hat.
Ja.
Und du hast ja dann auch Gitarrenunterricht bekommen. War das schon auf der Akustikgitarre?
Ich habe nur Akustikgitarrenunterricht bekommen.
Aber dann hattest du auch, dein Gitarrenlehrer war ja der Gitarrist von dazu.
Das, ich glaube, da hatte ich aber trotzdem die E-Gitarre schon. Ich glaube, das war danach.
Ja, okay. Also, weil ich denke die ganze Zeit,
ich, schon älter.
Ich denke die ganze Zeit, irgendwo in diesem Prozess musste doch jemand gesagt haben, du, aus so einer Gitarre kommt nichts raus, wenn du die nicht irgendwo anschließt.
Ich glaube, dass alle so intensiv davon ausgegangen, dass das für mich, dass alle wissen, dass das überhaupt nicht zum und weißt du, also was ich dazu auch nochmal sagen muss, ja. die Musik in meiner Familie, also mein Vater ja. hat Saxophon gespielt. Ja. Mein Vater hat nie Gitarren angefasst. Ja. Mein Vater, also wir hatten nie Gitarren zu Hause. Ja. Mein Vater hat Basssaxophon gespielt, dieses ganz große, was auf dem Boden stehen muss. Ja. Dann Tenorsaxophon und Querflöte und Klarinette und all diese Dinge, alle Blasinstrumente. Ja. Aber keine Gitarre. Also deswegen hatten wir keine zu Hause. Wir hatten auch, mein Vater hat auch in dem Band Percussion gespielt. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist die Person auf der Bühne, die sehr viele unterschiedliche Instrumente hat.
Also, auch immer dieses Dring, hatte dein Vater auch so ein Dring?
Ja, ja. Aber wie heißt denn das?
Weiß ich nicht, aber dieses Dring, das ist immer das Tollste bei den
Perkussionisten. Wo so kleine, wo im Prinzip wie so eine peruanische Flöte ja. nur hängt.
Panflöte?
Ja, genau, Panflöte. Und aber die Dinger hängen runter und sind aus Metall und man kann so einen Stift.
Wie so ein Windspiel eigentlich.
Ja, genau. Ja. Und dann so Bongos und so Eier und so Handdinger und Donksies und alles Mögliche, was halt total geil war.
Schüttelei war bei euch immer sehr beliebt.
Ja, ja, Schüttelei. Aber auch eben so eine.
Tambourin?
Ja.
Schellenkranz,
ja. Genau. Und wie heißt denn das? Oder so.
Das weiß ich auch nicht. Dieser Frosch, du meinst diese Rassel.
Ja.
Diese Rassel, die man in der Hand hält.
Wo du so ein hohles Holzding hast und drumherum ist so ein Netz, wo so Plastikdinger dran sind und du drehst es in der Hand.
Ja, ja.
Das hatten wir auch. Wir hatten alle Wahrscheinlich. Ja. Wir hatten alle diese Dinger, was halt total geil ist als Kind.
Ja.
Weil du einfach diesen ganzen Kram spielen kannst. Also irgendwie vor einer Trommel und dann mit den Rasseln und mit den Eiern und so. Das hat mir super viel Spaß gemacht immer. Aber wir hatten nie Gitarren. Keine Bässe, keine Gitarren, keine quasi Seiteninstrumente.
Ja.
Ich habe ja Klavier gespielt und ich habe auch Geige gelernt.
Ja.
Meine klassische Weihnachtsgeschichten, die wir hier gerade erzählen. meine Gitarrenliebe hat unter anderem damit angefangen, dass mein Opa, der sich mit Instrumenten nicht auskennt, aber der mich immer sehr lieb hatte, dachte, er schenkt mir eine Geige und es war aber eine kleine Gitarre. Das war meine erste Akustikgitarre. Weil Geigen sind ja teuer und ich hatte nur eine geliehen von der Musikschule.
Ja.
Und dann hat mein Opa mir vermeintlich eine gekauft, aber es war eine kleine Akustikgitarre.
Also sehr große Hände hatte den Opa schon immer.
Ja. Und deswegen, ich kann es ja auch nicht mehr gut erklären, weil für uns alle ist es ein universelles, ins Kinderbett gelegte Wissen, dass zu einer E-Gitarre ein Verstärker gehört. Ich habe es nicht gewusst.
Ja. Hätte als
Und ich kenne natürlich Verstärker, aber ich dachte immer, das hat was mit live zu tun.
Ja.
Also ich brauche das, wenn ich quasi auf der Bühne live spielen will.
Ja.
Weil ich quasi das nochmal verstärke. Aber und dann habe ich auch ein Wah-Wah bekommen.
Ja, cool. Habe ich auch mal zu Weihnachten bekommen. Das Original Jimi Hendrix, also das Wah-Wah, habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und habe ich dann auch zu Weihnachten bekommen. Da war ich richtig stolz.
Und ich habe dann als allererstes erstmal alle Green Day-Lieder gelernt. War eine große Freude zu Hause. Green Day hat in ihrem ganzen Leben nur 3 Akkorde gespielt, deswegen war das relativ easy.
Ich hatte 3 Effektpedale. Das Wah-Wah und was ich mir selber zusammengespart habe, waren Distortion von Boss oder Korg, weiß ich gar nicht, ich glaube Boss-Pedale sind das. Und ein Phaser, Phaser fand ich so einen coolen Effekt. Dieses Wai, so, das ist so, wenn das so klingt. So wie die Gitarre bei Lenny Kravitz. Ich glaube, Stop Dragging Around oder so am Anfang.
Wo man das Gefühl hat, dass eigentlich jemand am Mischpult so dumpf und hell dreht, aber das ist so ein Fußgerät.
Genau, das habe ich geliebt, diesen Effekt. Ich war eh ein großer Fan des zweiten Lenny Kravitz Albums.
Aber jetzt geht's soweit. Jetzt müssen wir jetzt irgendwie zu Weihnachten.
Aber das war auf jeden Fall auch ein Weihnachtsgeschenk. Ich glaube, so diese Instrumentensachen sind das, was ich am meisten erinnere an als Weihnachtsgeschenke. Als
ja, was ist denn dein Lieblingsweihnachtsgeschenk?
Ja, also wie gesagt, dieses Schlagzeug, das ich als Kind bekommen habe, das war echt ein wahnsinnig cooles Geschenk. Das hat mir so einen Spaß. Man dann natürlich später dieses ganze Master of the Universe gedöns und irgendwelche, weiß ich nicht, Lego, Playmobil-Sachen, Playmobil-Zirkus habe ich mal zum Weihnachten bekommen. Den habe ich auch den, da habe ich auch jahrelang, den habe ich wirklich kaputt gespielt, möchte ich sagen.
Ich habe dir auch mal ein krasses Instrument geschenkt, was leider so ein bisschen verschütt gegangen ist.
DX7 hast du mir geschenkt. Ja, richtig geil. So den Original 80er Jahre Synthesizer, der aber wirklich heavy zu bedienen ist. Also da muss man echt schon Synthesizer-Pro sein, um genau zu wissen, wie man da die richtigen Sounds rausholt. Ich werde mich damit auf jeden Fall auch nochmal genau beschäftigen.
Aber den habe ich ja von meinem Patenonkel, der bekannter deutscher Komponist ist, für so Fernsehmusik. Quasi
Gründungsmitglied dazu.
Stimmt. Der hat mir den verkauft und auch noch repariert.
Eventuell muss er ihn nochmal reparieren. Ich glaube, er ist wieder
eine Lötstelle. Weil die gibt es nicht mehr. Naja. Die sind sozusagen super berühmt gewesen in den 80ern, weil das Ding.
Also man kann auch sagen, jeden 80er-Jahres-Song, den ihr liebt,
auch hat auf USA, nur von Deutschland.
International hat auf jeden Fall ein DX7 mit drin. Ja. Das war so State of the Art damals.
Könnt ihr mal googeln.
Aber ja, also das war auch ein sehr krasses Weihnachtsgeschenk von dir. Wir können ja bei unseren Weihnachtsgeschenken, also da habe ich auch schon wahnsinnig viele tolle von dir bekommen. Ich überlege jetzt gerade, also der DX7 ist auf jeden Fall ein absolutes Highlight gewesen, das du mir geschenkt hast. Ich überlege, was noch. Was ist denn, an welches Weihnachtsgeschenk von mir erinnerst du dich?
Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich zu Weihnachten zum Geburtstag
gekriegt habe. Ja, das ist bei mir auch ganz oft so.
Aber also ein Riesengeschenk war das Lego des Hogwarts.
Stimmt, das war glaube ich auch Weihnachten.
Und mein T-Shirt mit Darkwing Duck, der Schatten, der die Nacht durchschleudert.
War das nicht Geburtstag? Habe ich das nicht zum letzten Geburtstag geschenkt?
Ja?
Ich glaube ja.
Ah ja, siehst du da. Ja, das bringe ich durcheinander. Aber das Hogwarts-Schloss war krass. Ja. Wir, Nils und ich machen ja Weihnachten immer am 24. morgens zum Frühstück, weil wir uns dann trennen und uns erst am nächsten Tag wiedersehen. Und das ist eine sehr schöne Tradition, wie die Amis eigentlich nur einen Tag zu früh, Schlafanzugbescherung.
Ja, das macht immer richtig Spaß. Nur wir beide ganz alleine hier zu Hause und uns dann gegenseitig mit Geschenken bewerfen, auf die wir uns eine Woche lang schon freuen, sie dem anderen zu machen.
Völlig übertrieben. Wir übertreiben auch immer komplett. Ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Ja,
aber Geschenke sind toll. Ich liebe Geschenke. Geschenke sind ich würde zum Beispiel niemals, darauf kannst du dich, also wir sind jetzt gerade nach 2 Jahren am Anfang unserer Ehe und nach fast 6 Jahren am Anfang unserer Beziehung sieben Jahren. Mhm. Aber worauf du dich.
Ich weiß auch, was jetzt kommt, ist, dass wir uns niemals darauf einigen, dass wir uns nichts schenken.
Genau.
Ich weiß.
Du vollendest meine Sätze. So.
Ich kenne dich einfach sehr gut. Ich weiß einfach, wie deine Augen strahlen und wie glücklich du bist, wenn es eine Gelegenheit gibt, wo du was kriegst oder ich was kriege. Ja. Total. Das würde ich dir nie nehmen. Keine Sorge.
Das wird einfach für immer so sein. Diese Erwachsenenabsprache, wir schenken uns nichts, ist nicht in diesem Haus willkommen, möchte ich an dieser Stelle
und
sagen.
Und ich weiß auch, dass ich mir für immer richtig, richtig Mühe geben werden muss und will, dir Sachen zu schenken und dir Geschenke zu machen. Ja, und die möglichst auch, wo ich zum Beispiel auch mir überlege, ob mich jemand wirklich liebt, ist, wenn er mir mehrere Geschenke in ein Geschenkpapier einpackt. Also, weißt du, so ein Stapel Bücher und dann nur einmal Geschenkpapier drauf.
Das gibt's, oder?
Ja, habe ich schon
Menschen
erlebt.
Menschen machen das?
Alles erlebt.
Ist nicht okay.
Nee, das Auspacken ist ja auch.
Naja, klar. So. Ja, absolut. Das ist absolut nicht in Ordnung.
Manche Jahre gibt's auch eine gewisse Dramaturgie, da nummeriere ich dir die Geschenke auch durch.
Ja, das stimmt. Aber dieses alles in ein Papier, das geht nicht. Das ist nicht erlaubt.
Nee, finde ich auch nicht.
Verstößt, glaube ich, auch gegen verschiedene Konventionen, aber. Ja, also Geschenke sind in diesem Haus willkommen, sowohl nach innen als auch nach außen, also machen als auch geben und give and receive. Ja. Und
das wird auch, also später, wenn wir auch nicht mehr beide aus dem Bett aufstehen können oder so, werden wir sehr dankbar für Amazon sein, weil das hört nicht auf.
Ja, das stimmt. That being said, heißt es ja so schön, haben wir jetzt auch wieder ein ganz besonderes Geschenk für euch, denn
that being said, kommt normalerweise was das Gegenteil eigentlich unterstützen würde.
So ein bisschen wie im Kölschen, wo sie gerade sagen. Im Kölschen sagen die, es gibt so ein Apropos im Kölschen.
Ja.
Das hat Konrad Beiköcher mal sehr schön erklärt. Wenn Leute von was erzählen, haben jetzt gerade erzählt, wie sie sich ein Brötchen geschmiert haben.
Ja.
Und dann sagen die Kölschen immer, wo sie gerade sagen Brötchen, gestern habe ich mir ein neues Auto gekauft. Also was ganz anderes erzählen.
Nee, that being said ist im Prinzip, wenn du trotzdem sagst. Also ich liebe Weihnachten. Trotzdem würde ich jetzt aber lieber, habe ich Ostern oder ist es mir da zu kalt oder so. Also du machst einen Case auf und findest irgendwas, sagst aber trotzdem. Also that being said ist im Prinzip trotzdem.
Okay, ich glaube, ich werde es einfach weiterhin falsch benutzen.
Macht ja nichts.
Ich weiß gar nicht, kapiere, aber das macht ja auch nichts.
Ja, also.
Ich benutze es immer als, Das haben wir jetzt, also, so, das haben wir, jetzt aber. Hm. So benutze ich es quasi.
Ja, also, ja, ich glaube, es ist nicht richtig.
Ich lerne so viel von dir.
Ich überlege gerade ein gutes Beispiel, wie ich das erklären kann, bin mir gleichzeitig aber auch natürlich ein bisschen unsicher, weil so habe ich das gelernt.
Ja.
Und ich bin ja auch, und Leute, bitte setzt euch jetzt hin, nicht perfekt.
Na, das stimmt nicht, da lügst du.
Ja, aber das ist eine sehr subjektive Sichtweise, die du da hast. Ich glaube, wenn du zum Beispiel sagst, das ist der allerbeste Kartoffelbrei, den es gibt.
Ja.
That being said, isst nicht zu viel davon, sonst kriegst du Bauchschmerzen. Kriegt man schnell Bauchschmerzen von. Verstehst du?
Ja, aber es ist ja ein, ja, ja.
Also, nimm
aber
was,
das ist doch nicht das Gegenteil, das widerspricht dem dann.
Aber es ist so ein bisschen, ja, stimmt.
Also deswegen habe ich es doch richtig benutzt, weil ich habe gesagt, that being said, ja, also, oder ich habe gesagt.
Ja, aber du wolltest dann einfach ein anderes Thema anfangen. Das bezieht sich ja nicht darauf, sondern
sondern ich wollte jetzt auch
herzlich
über
willkommen
Geschenke
in der Grammatikstunde. Der Witz ist, ich finde es ganz geil, wenn wir beide falsch liegen würden.
Ja, finde ich auch.
Schreibt uns nicht.
Na.
Wer kriegt denn E-Mails hier? Wenzel? Liebe Grüße, Wenzel.
Haben wir überhaupt eine E-Mail-Adresse?
Ja, nbe@poolartists.de.
Ah, ja. nbe@poolartists.de, falls ihr Kritik habt oder auch Lob sehr gerne oder konstruktive Verbesserungsvorschläge, dann schickt sie gerne an nbe@poolartists.de.
Und grüßt Wenzel von uns.
Und grüßt Wenzel
ganz
lieb von uns. So, jetzt aber. Dieses Ding beiseite, diese Sache beiseite, bleibe ich trotzdem bei Geschenken und möchte euch erklären, was jetzt kommt. Und zwar, wir haben ja gerade schon Gotti gehört, der uns versucht hat, die Weihnachtsgeschichte nachzuerzählen in einer sehr gestrafften, sehr einzigartigen Art und Weise, wie das nur Gotti kann. Darüber habe ich mich wahnsinnig gefreut, deswegen habe ich ihn auch gefragt, ob er diesen Spaß mitmachen würde. Jetzt kommt etwas, ich habe noch jemanden gefragt, ob sie mir die Weihnachtsgeschichte erzählen kann. Und zwar eine Frau, die ich dieses Jahr für mich entdeckt habe und von der ich sehr schnell sehr großer Fan geworden bin. Sie heißt Shari Litt, ist eine Comedian und ist wirklich, ich habe 2, 3 Auftritte von ihr gesehen und habe wirklich gedacht, endlich gibt es lustige Comedians, auch in Deutschland. Das ist ein bisschen hart. Es gibt natürlich auch andere lustige deutsche Comedians, aber ihr Auftritt hat mich sofort überzeugt. Ich habe sie das erste Mal gesehen für einen Quatsch-Comedy-Club. Online-Wettbewerb irgendwie, wo so verschiedene Nachwuchs-Comedians gegeneinander angetreten sind. Und da war sie auch dabei. Und sie hat ein Set abgeliefert, das so perfekt war und so on point, dass ich wirklich einfach sofort Fan sein musste. Und bin ihr dann sofort überall gefolgt, Twitter, Insta, wherever. Und sie liefert überall ab. Ist immer, wenn sie witzig sein will, ist sie auch sehr on point. Ich finde ja ein extrem gutes Gespür für Pointen und ein extrem gutes Timing, also das, was man einfach von einem Comedian erwarten darf, das bringt sie alles mit und macht das auf eine ganz tolle Art und Weise. Und weil ich eben so ein Fan bin, sie war noch nicht in der NBE, das möchte ich 2022 auf jeden Fall dringend ändern und sie mal einladen, vorbeizukommen. Aber jetzt heute ist sozusagen hier ihre NBE-Premiere, ihr erstes Auftauchen in der NBE. Ich habe ja tatsächlich auch schon ein paar Mal über sie gesprochen. Thomas Hermanns, der Erfinder des Quatsch Comedy Club und auch der Karaoke nach Deutschland bringe, unter anderem, der hat ja, in dessen Laden war ja dieser Nachwuchswettbewerb und er kennt sie auch und fand sie auch toll. Mit ihm habe ich kurz über sie geredet. Auch eine sehr hörenswerte NBE-Folge aus diesem Jahr. Und also nur, sie ist hier schon ein paar Mal Thema gewesen, aber jetzt ist sie endlich das erste Mal quasi auch Teil dieses Podcasts. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie zugesagt hat. Ich habe sie so ein bisschen schräg von der Seite auf Instagram gefragt, ob sie Bock hätte, das zu machen und mir einfach aus dem FF die Weihnachtsgeschichte zu erzählen.
Shari, sei nicht böse deswegen. Nils fragt mich Sachen auch auf Instagram, ob ich ihm mal kurz was aus der Küche holen kann. Also das ist seine liebste Kommunikationsmethode mit Menschen, die er gern hat.
Es ist wirklich, ich habe wirklich sehr von der Seite, aber sie hat sofort gesagt, klar, mache ich, bin gern dabei, bis wann und so. Und da bin ich ihr höchst dankbar für. Und jetzt hören wir uns das an. Shari Litt erzählt uns aus ihrer Erinnerung die Weihnachtsgeschichte und ich bin mindestens genauso gespannt wie ihr. Viel Spaß.
Guten Abend, liebe Kinder, frohe Weihnachten. Nils hat mich gefragt, ob ich euch eine Weihnachtsgeschichte erzählen kann, ob ich euch die Weihnachtsgeschichte erzählen kann. Und ich wusste jetzt nicht, ob der die mit Jesus meint oder die von Dickens. Aber Jesus' Geburt hat mir zu wenig Geister. Daher habe ich mich entschieden, die Dickens-Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Es geht los. Der Ort? Egal, weiß ich nicht. Story funktioniert überall. Das Jahr 1800, egal, funktioniert auch jetzt. Irgend so ein Typ namens Scrooge, so ein FDP-Typ, so ein Leistung-muss-ich-lohn-Typ, war schon immer ein Arschloch. Geld hat ihn korrumpiert, deswegen kennt er keinen Spaß. Es ist kurz vor Weihnachten. Scrooge hat einen Angestellten namens Cratchit. Schwierige Namen alles. Cratchit. Ich werde ihn Cratchit aussprechen, ich weiß es jetzt schon. Also, der ultrareiche Scrooge hat einen Angestellten, den er wie Dreck behandelt. Normale Amazon-Metapher. Cratchit hat einen Sohn und eine Familie und der Sohn hat irgendwas am Bein oder so. Keine Ahnung, was genau. Der humpelt halt und wirkt so, wie so ein schwacher Typ. Das wird später noch relevant. Und was Scrooge auch hatte, war ein Geschäftspartner, Marley, aber der ist schon tot. Und das war auch so ein Arschloch wie Scrooge. Es ist der Abend vor Weihnachten. Scrooge hat tagsüber alle terrorisiert und jetzt geht er abends nach Hause und er steht an seiner Tür und da plötzlich sieht er, wie sein Türknauf aussieht wie das Gesicht seines verstorbenen Partners Marley. Spooky stuff. So, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, wie die Leute mit Wandtattoos im Wohnzimmer sagen würden. Er setzt sich also einfach wieder hin an seinen Kamin abends und also nachts und so und dann plötzlich, boom, erscheint ihm Geister Marley. Der steht bei ihm im Zimmer und oh, Junge, hör auf, so ein Arschloch zu sein, sonst hast du echt Probleme im Jenseits. Und dann noch irgendwie so ein total geiler Spruch von wegen, die Ketten, die du dir im Leben schmiedest, wirst du im Jenseits tragen, die werden dich runterziehen. Also so gut formuliert. Und damit Scrooge aber noch eine Chance hat, dass alles irgendwie gut wird, wird er jetzt nachts von 3 Geistern heimgesucht, die ihn irgendwie wieder richten sollen. Keine Ahnung, was da das Auswahlkriterium war, warum der das verdient hat. Zack, nachts, erster Geist kommt, der Geist der vergangenen Weihnacht. Und Scrooge so, okay, ab geht's. Die fliegen so in die Vergangenheit, Zeitraffer-Style. Scrooge sieht sich als Kind. Und der war schon damals, Weihnachten war nicht so cool bei dem. Der hat einfach keine Weihnachten gefeiert. Und dann erster Job bei so einem coolen Typen, der hat so mit allen gefeiert und war irgendwie gut drauf. Und Scrooge war so, ah, Arbeit. Und dann hat er eine Lady kennengelernt, also Scrooge. Aber zack, Zeitraffer, Zeitsprung. Und die Lady hat aber keinen Bock mehr auf ihn, weil er hat Liebe durch Geld ersetzt. Also er liebt nur noch das Geld, also auch im besser formuliert. Und er, Frau so, ich bin weg. Weil du nur noch das Geld liebst. So, jetzt haben wir es. Und Scrooge so, okay, reicht, jetzt zurück, bam, wieder bei ihm zu Hause. Und schon direkt zweiter Geist, so ein Hagrid-Typ, so ein großer, also so der Geist der gegenwärtigen Weihnacht. Und der zeigt ihm, wie alle am Singen sind und am Feiern sind, alles ist schön, es ist Weihnachten. Und sein Neffe, der ihn auch noch zu seinem Fest eingeladen hat, ist am Feiern und die machen sich so ein bisschen über Scrooge lustig, aber Scrooge, ich kriege den Namen irgendwann noch hin, Scrooge, die machen sich ein bisschen über den lustig, aber lieb gemeint. Er lernt dann auch seinen Mitarbeiter Cratchit kennen. Seine Familie und Scrooge, oh Gott, sieht, wie er mit der Frau und den ganzen Blagen einfach eine gute Zeit hat. Die haben nicht viel Geld, aber denen geht's einfach. Die feiern einfach Weihnachten, das ist eine herzliche Familie. Und er sieht Tiny Tim, den kleinen Jungen mit der Krücke. Und der ist aber herzensgut. Dem geht's nicht gut, aber er ist einfach so ein lieber Typ. Er ist total lieb und sagt so, oh, Merry Christmas. Und hier, ich weiß nicht genau, ich habe vergessen, was er sagt. Irgendwas hier, God bless us all. Und hat ein total reines Herz. Und Scrooge bekommt so einen emotionalen und fragt den Geist so, oh, was geht mit dem Tim? Was läuft da? Kommt er durch? Und der Geist so, ah, er nicht. Und Scrooge so, ah, scheiße. Und der Geist so, oh, du hast letztens erst gesagt, gibt zu viele Menschen auf der Welt. Also einer weniger, ist doch so in deinem Sinne. Also schon so Mindgames. Und dann kommt auch schon der dritte Geist, das ist so eine Art Dementor, der kein Wort sagt und einfach eine arg depressive Stimmung verbreitet. Und der zeigt ihm einfach das Weihnachten der Zukunft, in dem sich alle Bewohner der Stadt offenbar arg über den Tod irgendeines alten Geizhalses freuen. Geizhalses. Gott, warum muss ich eine Geschichte erzählen? Geizhalses. So ein Geizkragen. So, jetzt habe ich's. Und außerdem ist Tiny Tim tot. Arg traurig. Und Scrooge will wissen, wer denn jetzt der Tote ist, über den alle so mies reden und den alle so zerfleddern. Und der Leser so, Typ, check mal was, wir wissen alle, wer der Tote ist. Und Scrooge so, ja, wer denn? Und der Dementor dann so zeigt auf so einen Grabstein und dann steht da Scrooge Name drauf. Und Scrooge so, nein, Scrooge, Und er wacht dann wieder auf oder ist wieder in seinem Zimmer und es ist morgens und er lebt noch und jetzt ist alles nur, also er hat das nicht geträumt, aber es ist, er lebt noch und alles hat ihn komplett fertig gemacht und es hat ihn so fertig gemacht, dass er einfach nur noch froh ist, am Leben zu sein und die Geister haben ihn quasi mit so Scare-Tactics in die gute Laune gezwungen und jetzt tanzt er herum und lässt Cratchit zu Weihnachten so einen dicken Truthahn kommen und aus irgendeinem Grund stirbt deswegen Tiny Tim nicht und in manchen Verfilmungen verliert Tiny Tim auch seine Krücken. weil Scrooge plötzlich nett ist. Also keine Ahnung, wie das medizinisch zu erklären ist. Auf jeden Fall lieben ihn nun alle, weil er ihnen Geld gibt. Und das ist dann quasi auch die Moral, ne? Gib den Leuten Geld, dann bist du ein guter Mensch oder so. Also müssen wir einfach nur ganz stark hoffen, dass Jeff Bezos zu dieser Jahreszeit mal Besuch von seinen toten Freunden bekommt. Und kleiner persönlicher Zusatz, wenn ihr euch eine Verfilmung davon gönnen wollt, nehmt die Muppets-Version. Rotz und Wasser habe ich geheult, als der kleine Frosch angefangen hat zu singen. Rotz und Wasser. So, frohe Weihnachten.
So, das war also die Weihnachtsgeschichte nach Lit. Das ist auch ein geiler Nachname, finde ich, Lit.
Ja.
Da ist der Stardom schon vorprogrammiert. Shari Lit ist auch ein guter, der ganze Name ist eigentlich gut, mit dem Vornamen. Also es klingt irgendwie schon nach jemandem, der auf die Bühne gehört. Und ich bin sehr dankbar, sowohl Gotti als auch Shari, dass ihr das mitgemacht habt. Danke dafür, ihr habt diese Weihnachtssendung wirklich sehr bereichert. So, wir haben Weihnachtslieder, wir haben Weihnachtsgeschenke besprochen, wirklich en Detail, muss man an dieser Stelle wirklich
total
sagen.
Total, und wir sind in keinem der beiden Fälle, glaube ich, irgendwie abgeschwiffen, wenn ich mich recht zurückerinnere.
Ich habe ein bisschen Angst, wenn wir jetzt über Weihnachtsessen sprechen, ob wir da dann gleich bei McDonald's landen oder so. Aber ja, Weihnachtsessen. Bei uns früher gab es, und ich bin nicht ganz sicher.
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob wir darüber letztes Jahr schon gesprochen haben, aber da müssen die Leute wohl jetzt durch. Nicht.
Haben wir da letztes Jahr darüber gesprochen?
Bin mir nicht sicher.
Ist sehr wahrscheinlich eigentlich.
Wir reden immer über Essen. Ja. Das ist ein großes Thema bei uns.
Aber dann können die Leute jetzt vergleichen. Oder vielleicht haben auch nicht alle Leute die Folge letztes Jahr gehört. Oder es geht ihnen wie uns und sie haben einfach alles wieder vergessen.
Ich hab einen Tipp.
Ja.
Einen Rezeptetipp.
Ah ja. Okay, aber was ich sagen wollte, ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es bei uns früher Fondue an Heiligabend oder an Silvester gab.
Bei uns beiden?
Nee, also bei meiner Familie und
ach
mir.
Ach so. Nee, du hast gerade auf mich gezeigt. Da fühle ich mich und natürlich völlig absurd.
Ich habe auf den Tisch gezeigt, so nach dem Motto, ich weiß es nicht, weil da mein Wissen liegt.
Was du nicht kennst. verstehe. Und weißt du was, Nils?
Was denn?
Ich weiß es auch nicht. Ich kann dir da überhaupt nicht weiterhelfen.
Ich überlege die ganze Zeit, aber dann müsste es ja sozusagen noch ein anderes. Was kann eigentlich nur.
Was denn Silvester?
Hä?
Silvester vielleicht?
Nee, eigentlich, ich glaube, also.
Also bei uns gab es immer Honigbräuler. Mit Kartoffeln, mit Knödeln, mit Rotkohl, mit Mischgemüse und für Papa mit Brussels Sprouts.
Ja, Rosenkohl?
Rosenkohl? Ich habe gerade so ein Déjà-vu, dass ich das letztes Jahr genauso nur auf Englisch wusste und nicht auf Deutsch sagen kann.
Aber du bist auch ein International Guy.
Ich bin einfach extrem prätentiös, aber ich liebe es auch, englische Wörter zu benutzen, wenn mir die Deutschen nicht einfallen. Ich finde, wir sollten viel mehr Sprache mischen.
Finde ich auch. Ich finde Brussels Sprouts super ekelhaft.
Ich auch.
Aber ich finde es den besseren Namen als Rosenkohl.
Ich auch.
Wobei Rosenkohl eigentlich auch, klingt einfach so ein bisschen romantisch, aber der Kohl macht dann, man hat so ein zartes Rosengefühl, Rosen duften so schön und
ja, aber,
die Rose ist
ein
zerbrechlicher
wenn ich an Rose
Kohl. kommt dann so Furzgeruch überall.
Nein, so Rotkohl direkt. Ist doch total lecker.
Ja, aber so einfacher Kohl.
Blumenkohl. Boah. Finde ich, mag ich. Kann ich dir leider nicht zustimmen.
Ja.
Für mich ist die Rose das Abschreckendere da und nicht der Kohl. Ich mag alles mit Kohl, aber außer Helmut. Aber Rosen, es gibt ja auch Sachen, die nach Rose schmecken im Essen. Da habe ich immer so das Gefühl, man beißt in Seife.
Nein. Zum Beispiel, also finde ich nicht, Entschuldigung, ich wollte nicht sagen, dass du das nicht so findest, sondern
ich finde, dass du viel, viel mehr Kontrolle über mein Leben bekommen solltest.
Nee, bitte nicht. Also wollen wir beide nicht. es gibt so eine Rosenlimonade, diese Bio-Zisch.
Ja, genau. Und das ist, als hätte jemand irgendwie, bevor er hätte mit den Händen umgerührt, der sich vorher richtig fett die Hände eingeseift
hat. Aber die lange nicht mehr. Ich fand die immer saulecker. Wenn die kalt ist, schmeckt die richtig geil.
Ja, wenn die so kalt ist, dass du sie nicht mehr schmeckst, dann ist es okay.
Nee. Aber muss ich mal wiederholen, die ist echt. Aber die hier bei unseren Bio-Romas gibt es die nicht.
Keine Ahnung, ich war noch nie bei den Bio-Omas drin.
Ich meine, Bio-Company oder so. Die ist wirklich sehr, sehr lecker, finde ich. Aber ansonsten, ja, gut. Wo war ich stehen geblieben?
Pass auf, ich sag euch jetzt mal einen Tipp. Also wir haben jahrelang es gab immer Kartoffeln und Klöße, weil die Kinder, und das sind mein Bruder und ich, früher, als wir noch klein waren, glaube ich, Klöße nicht mochten, hat meine Mutter immer noch Kartoffeln auch gemacht. Und das hat sich bis heute gehalten. Mittlerweile essen wir alle alles. Kartoffeln haben wir letztes Jahr folgendermaßen gemacht, um mal so ein bisschen Feuer.
Die Rezepte-Ecke hier.
Genau. Wir haben die Kartoffeln, wir haben große Kartoffeln genommen, geschält, die groß ganz gelassen zum Kochen.
Also möchte ich an dieser Stelle sagen, ihr seid extra zu den dümmsten Bauern gefahren.
Das verstehe ich nicht.
Also, kennst du nicht das Sprichwort, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln?
Nee.
Ah ja, okay.
Obwohl, doch, habe ich schon mal gehört.
Wenn es gekannt
ich dachte
hätte,
immer, das wäre was Sexuelles.
Nö. Da hast du was. Du hast gedacht, dieser Spruch sei was Sexuelles?
Ja. Aber es geht wirklich um Bauern und Kartoffeln. Absolut. Okay, interessant. Ja, also große Kartoffeln oder relativ groß, müssen keine Riesen, aber nicht diese ganz kleinen, nicht diese Drillinge oder wie die heißen. Die schälen, kochen, dass sie schön weich sind. Dann vorsichtig auf ein schön eingeöltes Blech legen, also Backblech. Und dann mit einem Kartoffelstampfer auf jede Kartoffel einmal so drauf, dass die so zerbricht und so quasi in der Mitte aufgeht und so ein bisschen splotzt. Nicht zu doll, dass sie schon noch zusammenbleibt, aber dass sie splotzt. Und dann mit Öl und Pfeffer und Salz und eigentlich auch Knoblauch, das machen wir nur nicht, weil meine Mama keinen Knoblauch mag, aber eigentlich auch mit Knoblauch beträufeln und dann in den Ofen und dann backen, bis es so braun wird. Ja. Also so crunchy. Und dann quasi rausnehmen und dann hat man so gekochte, überbackene Kartoffeln und die schmecken so krass kartoffelig dann. Also so Kartoffelgeschmack hoch 10 und dann so mit diesem leichten Salz und so ein bisschen, das ist so unfassbar lecker. Das ist so ein mega Kartoffel-Upgrade. Das habe ich von Alfred Biolek, aus dem Alfred Biolek-Kochbuch, glaube ich. Ja. Mega,
klingt
mega lecker.
Jamie Oliver-Rezept.
Ja. Kann sein, weiß ich nicht. Mir ist so wie
so, dass er so mit der Hand auch zerdrückt und so.
Ja, stimmt. Und dann die ganze Zeit dabei so schnell redet und man denkt, Alter, jetzt irgendwas stimmt da nicht. Es kann sein, ich glaube, von Alfred Biolek war der Kartoffelbrei mit Cheddar-Käse, den wir das Jahr davor gemacht haben. Auch sehr lecker.
Ja.
Aber das hat jedenfalls so ein super Upgrade. Die Kartoffeln machen wir dieses Jahr auch wieder. Ja. Und die hatten wir auch letztes Jahr zu Silvester.
Ja.
Mega lecker.
Sehr lecker auf jeden Fall. Und falls ihr auch mal so richtig geilen Kartoffel, das ist ja eh das Geile, so diesen Kartoffelgeschmack rausholen. Das ist ja etwas, was ich gelernt habe durch so ein Buch, wie hieß das nochmal, das ich da gelesen habe, irgendwas mit Cook.
Cook Better.
Heißt es Cook Better?
Mhm. Ich weiß, welches du meinst.
So ein Buch, das ein Kochbuch, in dem fast keine Rezepte drin sind, sondern
nur so einfach, Grundlagen.
Ja, wo einfach so die Idee und Philosophie des Kochens beschrieben wird.
Wie geht eigentlich Salz?
Genau. Und es ist so geil geschrieben. Gut. Das ist ein ganz tolles Buch. Und in dem Buch habe ich gelernt, richtigen Kartoffelbrei zu machen. Ich habe mir dann nämlich, nachdem sie es da empfohlen haben, direkt eine Kartoffelpresse geholt. Das wird in diesem Buch beschrieben, wie man so einen richtig geilen Kartoffelbrei macht. Und seitdem koche ich immer Kartoffeln und presse die mit der Kartoffelpresse aus. Dann kommt nur ein bisschen Salz dran.
Die wollen nicht, dass du da Milch ranmachst? Mm-mm. Der ist immer so trocken.
Ich finde, noch nie hat Kartoffelbrei, so kommt ein bisschen Butter dran, aber noch nie hat Kartoffelbrei kartoffelbreiiger geschmeckt als der, den wir seitdem
irgendwie. Ich glaube, das ist auch sowieso immer ein Diskutierpunkt, wie man Kartoffelbrei will. Ich will den ja mit Stückchen drin.
Aber du findest den doch auch immer lecker.
Mir ist ja zu trocken.
Am Anfang hast du immer gesagt,
der ist ja auch lecker.
Ja.
Zu trocken aber.
Verstehe. Dann mache ich ihn für dich nächstes Mal nass.
Witzig.
Ja.
Du kannst ihn auch witzig machen.
Okay, ein bisschen Wasser drüber.
Das hätte ich dann nicht anders verdient.
Also, naja, auf jeden Fall ein ganz tolles Buch, sehr, sehr empfehlenswert. Auch,
ist es aber wirklich.
Auch nochmal als Geschenketipp.
Wie man auch richtig Nudeln kocht und so.
Also, da wird zum Beispiel auch, ich hasse ja Zwiebeln und es gibt ein ganzes Kapitel nur über Zwiebeln
in diesem
Buch.
Wie man die richtig schneidet
genau.
Und so. Ja,
und was das Besondere an der Zwiebel ist und wie die den Geschmack wann, wie, wo entfaltet und so. Mhm. Und da habe ich dann auch danach angefangen, das erste Mal vorsichtig mit Zwiebeln zu experimentieren und so, einfach weil dieses Buch das so inspirierend schreibt und so besessen von diesen ganzen Geschmäckern und Aromen ist und so, das ist wirklich toll.
Da freue ich mich übrigens sehr drauf, dass deine Reise mit Zwiebeln weitergeht, weil ich mag Zwiebeln.
Ja.
Und vermisse sie etwas, seit wir zusammen sind. Aber nicht so doll, dass ich mich von dir trennen würde, falls du dir da gerade Sorgen gemacht hast.
Da bin ich schon mal beruhigt.
Keine Zwiebelscheidung bei uns.
Ich mache ja seit vielen Jahren an Weihnachten traditionell eigentlich ein, wie wir immer sagen, Vogel, also meistens eine Pute, so für quasi meine Tochter und meine beste Freundin und ihre jeweiligen Partner. Und mache das dann zum Weihnachtsessen immer für uns, einen gefüllten Vogel, probiere unterschiedliche Füllungen aus und so. Und bin aber da auch jetzt die letzten Jahre so ein bisschen von abgewichen, weil es irgendwie auch.
Wollte ich gerade sagen, das hast du lange nicht gemacht.
Ja, aber ich irgendwie auch einfach, weiß ich auch nicht, einfach mal Bock hatte, andere Sachen zu machen.
Vorletztes Jahr, du hattest so ein geiles Stück Fleisch mit so einer leckeren Soße. Hast du dann den Rest mitgebracht?
Ja.
Das war geil.
Letztes Jahr habe ich ja so ein Beef Wellington gemacht.
Das habe ich für meine Eltern vor 3 oder 4 Jahren mal gemacht.
So, auch geil. Ich mag ja gar keine Pilze, aber da die Pilze so klein schneiden und das Fleisch so darin umhüllen und so einwickeln.
Im Prinzip in so Blätterteig.
Ja, da hat es dann irgendwie geil geschmeckt. Das war ein sehr leckeres, das war ein geiles Stück. Das ist, glaube ich, Rinderfilet, ne?
Sehr teuer auch. Stück, ich war überrascht, als ich das erste Mal gekauft habe für das Rezept, wie teuer das ist.
Na,
ich glaube, ich habe 70 Euro gezahlt.
Naja.
Ja, aber das geht nicht.
Aber es ist halt ein geiles Stück Fleisch.
Ja, aber das finde ich zu teuer.
Ist so lecker.
Oh, so lecker ist nichts.
Mir läuft jetzt schon das Wasser im Mund zusammen, weil ich diese Textur
auch so
geil finde.
Weißt du schon, was du dieses Jahr kochst?
Nö, noch nicht. Wollte ich noch mal gucken. Vielleicht mache ich wieder so was Ähnliches.
Hm. Das, aber was du hier für uns letztens gekocht hast, war auch extrem lecker.
Ja.
Mit den Äpfelchen und
Schweinefilet.
So.
Mhm. Ja, auch sehr lecker. Aber zu Weihnachten muss es etwas nobler sein.
Klar, aber ich kann ja hier abgefertigt werden mit den Resten.
Meine Eltern haben uns ja auch Champagner zu Weihnachten geschickt,
stimmt,
lieberweise.
Rosé-Champagner.
Rosé-Champagner. Also das, der wird dann dieses
wir
Jahr.
Wir klingen so ein bisschen, als wären wir die McRitchies. Ich möchte das mal einmal kurz.
McRitchies.
McRitchies.
Du, ich würde auch.
Das finde ich gerade, jetzt wo ich uns gerade so zürre, das ist gerade eigentlich ein sehr unangenehmes Gespräch.
Aber es gibt ja auch immer diese amerikanischen Filme, wo dann irgendwie Leute irgendwie an Weihnachten kein Geld haben und dann irgendwie bei Denny's Weihnachtsessen gehen oder so Tutan essen gehen oder so. Und das finde ich auch total geil. Ich könnte mir auch McDonald's an Weihnachten vorstellen. Ich bin da überhaupt nicht so. Ich mache halt so ein Essen, weil ich finde das geil, an Heiligabend was zu tun zu haben.
Das finde ich ja noch schlimmer, wenn du das jetzt sagst. Ich könnte mir auch vorstellen, armes Essen zu essen. Das macht mir nichts.
Nee.
Ich bin noch so connected.
Nein, das meine ich. Nee, ach Quatsch, so meine ich das überhaupt nicht. Ja, aber wenn es so klingt, dann ist es natürlich doof. Dann nehme ich es zurück, dann tut es mir leid.
Ich bin nicht sicher, ob es so klingt.
Ich wollte auf keinen Fall, dass es so klingt oder dass ich so überheblich wirke oder so. Weil ich einfach auch, für mich ist es egal. Oh Gott, jetzt komme ich da nicht mehr raus. Dann höre ich jetzt einfach auf, über Essen zu reden. Ich weiß nicht mehr, wie ich da jetzt rauskommen soll aus dieser Nummer. Aber ich finde es
toll. Ich bin auch total unsicher, aber ich möchte irgendwie, dass wenn wir so über Sachen reden, dass man sich so klar darüber ist, aus was für einer Blase man so erzählt.
Ja, wir sind einfach auch wahnsinnig privilegiert, muss man natürlich sagen, ganz klar.
Also, ja, voll. Und ich will zumindest das einmal so anerkennen.
Aber ich finde, dass man an Heiligabend, an Weihnachten sich auf jeden Fall irgendwie auf irgendeine Art und Weise verwöhnen kann und soll. Und ich finde das schön, wenn man das in der Küche macht, wenn man sich so Heiligabend in die Küche stellt und irgendetwas zubereitet, was halt ein bisschen aufwendiger ist als das, was man sonst zubereitet.
Ja.
Einfach so für sich. Und dann am Abend beim Essen sitzt und dann so diese Aromen und diese Geschmäcker genießt.
Ja, und dann auch so, was für mich ganz aufregend ist, ist, dass wir seit ein paar Jahren Weihnachten ab und zu bei mir feiern und nicht mehr bei meinen Eltern.
Ja.
Und das ist für mich sehr aufregend, weil das ist quasi Weihnachten. Es gibt nichts Heiligeres in unserer Familie als Weihnachten.
Ja.
Also es gibt nichts, das wichtiger ist. Wir können an Geburtstagen absagen und uns völlig ausklinken für 364 Tage. Aber an Heiligabend sind wir vier zusammen, komme was wolle. Und also mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und ich. Und da können auch noch andere Leute dabei sein, aber wir vier sind zusammen. Wir essen zusammen, wir machen Bescherung zusammen und wir haben unsere kleinen Traditionen. Und das ist so, so wichtig. Und dass das jetzt quasi erlaubt wurde vom großen Familienweihnachtskomitee, dass das seit einer Weile bei mir ist, das bedeutet mir extrem viel. Das ist für mich sehr, sehr aufregend.
Müssen wir auch noch einen Baum holen, einen Weihnachtsbaum.
Unbedingt,
ja.
Weil sonst kriege ich massiven Punkteabzug.
Das machen wir.
Das Privileg auch sofort wieder entzogen.
Der wird auf jeden Fall noch besorgt. Einen schönen Weihnachtsbaum, der dann irgendwie noch schön geschmückt werden kann. Und damit wir jetzt noch mal ein bisschen wieder in die Weihnachtsstimmung zurückfinden, habe ich noch ein Lied für euch, das ich aufgenommen habe mit der Ukulele. Ein Klassiker, den Maria nicht leiden kann. Aber
Ich bin heute Viele kennen mich aus Serien wie Maria, meine Freundin hasst die Lindenstraße.
Der Grinch. Aber nee, du hast Weihnachten ja nicht.
Ich liebe Weihnachten. Ich würde auch gerne nochmal, reden wir nach dem Lied nochmal ein bisschen?
Ja.
Okay, gut.
Okay. Wir hören es uns jetzt einfach erstmal an.
Ja.
Ein absoluter Klassiker aus der Weihnachtsliederbibliothek, den ich für euch aufgenommen habe. Viel Spaß mit meiner einminütigen Version. Muss man auch sagen, die Weihnachtslieder habe ich alle extra kurz gehalten, damit wir die nicht so ewig hören müssen. Aber für die Stimmung, meine einminütige Version von Jingle Bells.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, the story I must tell. I went out on the snow, and on my back I fell. A gent was riding by in a one-horse open sleigh. He left us there as sprawling lay, but quickly drove away. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
So, Jingle Bells, nur um das kurz nochmal einzuordnen, warum das für mich so besonders ist als Weihnachtslied. Ich bin quasi aufgewachsen mit diesen ganzen deutschen Weihnachtsliedern. Die haben ja auch immer in der Kirche gesungen, hatten wir heute alles schon vom Himmel hoch, bla bla bla. Und dann bin ich ans Gymnasium gekommen, zur 5. Klasse. Im Rheinland geht Grundschule bis zur 4. und dann ab der 5. weiterführende. Dann bin ich zur 5. Klasse ins Gymnasium gekommen.
Wirklich, ja? Mhm. Interessant. Ich bin ja auch erst ab der 7. Bei genau. Uns konnte man sich's aussuchen.
Ah, ja.
Also es gab Oberschulen in Berlin, die haben ab der 5. angefangen und welche haben ab der 7. angefangen. Und man konnte sich das aussuchen. Ja. Aber der Standard war ab der 7. Also es sind nach der 4. Klasse aus unserer Grundschulklasse nur so 3-4 Kinder verschwunden.
Ja, bei uns war das
hoffentlich wirklich an eine andere Schule.
Bei uns war da einfach die Schule vorbei. Also da hätte man nach 2 Jahren hingehen können, aber es hätte sich niemand um einen gekümmert.
Witze-Touché.
Dann bin ich ans Gymnasium gekommen und habe ich da unsere Musiklehrerin kennengelernt. Und dann gab es immer so Weihnachts-, wir hatten eine Schulaula, die hieß Oktogon, weil das eben so ein Oktogon war. So ein Achteck, wo unten alles war aufgeführt
cool
wurde.
Eigentlich.
War die Bühne quasi unten. Weiß ich nicht, wie so ein Atrium im Grunde genommen.
Gut.
Und dann ging es um Weihnachtsfeier in der Schule und so. Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich habe sie irgendwie, ich weiß nicht, ob ich sie überredet habe oder es einfach angeboten habe, dann habe ich ein Weihnachtsmusical geschrieben. Und das hieß Jingle Bells, weil ich total besessen war von dem Lied Jingle Bells und man das nirgendwo gehört hat. Das war irgendwie, das wurde nicht gespielt in der Kirche, es wurde nicht gesungen oder so. Und es war einfach so, in so einer Kleinstadt war es einfach super exotisch und geil amerikanisch und so, Jingle Bells zu singen und zu hören. Und deswegen habe ich dann ein Musical.
Also du hattest als Kind auch schon so eine Amerika-Faszination wie ich.
Und dann habe ich ein Musical geschrieben, das Jingle Bells hieß und das dann da aufgeführt wurde tatsächlich. Also die haben dann einfach das Musical eines Fünftklässlers aufgeführt.
Oh, das ist so niedlich. Ich finde überhaupt, du bist erstmal sowieso der niedlichste Mensch der Welt. Das muss man sowieso erstmal von vornherein sagen. Aber du scheinst auch als Kind einfach, ich mag ja Kinder nicht und ich hätte dich, glaube ich, ganz toll gefunden trotzdem. Es gibt so Einzelkinder, die ich mag, immer mal.
Ja.
Und ich glaube, dass du dazugehört hättest.
Ja, kann sein.
Nee, auch so kreativ, du wolltest so erschaffen.
Ja.
Das finde ich toll.
Ja.
Viele Kinder wollen ja nur kaputt machen.
Das stimmt. Das war ich nie so gut. Im Kaputtmachen war ich aber auch. Also aber
aus Versehen.
Ja. Wenn, dann wollte ich es reparieren und das ist kaputt gegangen.
Kaputt reparieren.
Ich hatte leider nicht das handwerkliche Geschick meiner kompletten Familie. Das ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Aber gut, sei es drum. Aber ich habe eben dieses Musical. Und deswegen habe ich so eine besondere Beziehung zu Jingle Bells, weil das irgendwie mir immer ganz viel bedeutet hat, dieses Lied. Ich kann es nicht mehr so richtig gut hören. Aber ich finde es trotzdem irgendwie, es hat so eine Geschichte für mich.
Ist auch nicht das schlimmste Weihnachtslied. Also ich finde zum Beispiel, was ich immer richtig doof fand, war Little Drummer Boy.
Ja, das mag ich auch nicht.
Das ist irgendwie so lahm.
Ja.
Pa-ra-pa-pam-pa. Und das haben sogar New Kids on the Block gecovert und auch da fand ich es nicht gut.
Magst du Santa Claus is Coming to Town?
Ja.
Ist
süß.
Christmas in the Hollies von Run DMC.
All I want for Christmas is my 2 front teeth. Und dann pfeift der immer so, das kann ich nicht. Das fand ich immer super lustig, das Lied. Baby ist Koldau-Zeit, fand ich früher auch toll, bis ich Englisch konnte.
Ja.
Weil das ist ja wirklich, ich will wirklich gehen, nur bleib doch ein bisschen. Aber ich würde wirklich halt gerne gehen. Komm ran an Fati. Also jetzt mal ohne Witz, ich würde gern gehen.
Ich fand es auch ein bisschen komisch, an der englischsprachigen Schule meiner Tochter, da gab es ja dann auch Weihnachtsfeier und da haben dann so die DrittklässlerInnen haben dann Santa Baby gesungen. Und das fand ich
Santa
auch.
Santa Baby. Na,
diese Marilyn Monroe, der sexy Weihnachtsmann-Song. Und natürlich ist es bei Kindern dann total unschuldig, aber ich fand es trotzdem eine weirde Wahl, muss ich ehrlicherweise gestehen.
Been an awful good girl, Santa Baby. So hurry down the chimney tonight.
Und wir wissen,
und wir wissen alle,
hurry
von
down
was
the chimney
für
gemeint ist.
Schornstein hier die Rede ist. Aber wir haben auch ein bisschen Dirty Minds.
Ja, natürlich. Man meint Plain Tricks on Me. Aber so, das nochmal.
Den Sommer übrigens mit den Bauern und den Kartoffeln. Das ist für mich schon interessant.
Das stimmt, das ist wirklich,
da wirklich um Landwirtschaft geht.
Ich möchte auf jeden Fall sagen, ich freue mich auch dieses Jahr wieder auf Weihnachten. Es sind irgendwie gerade ja extrem anstrengende Jahre, extrem anstrengende Zeiten, in denen irgendwie wahnsinnig viel nervt und doppelt so mühsam ist, wie es sein müsste und so.
Und eigentlich freut man sich ja auch an Weihnachten immer auf, dass man endlich mal ein paar Tage zu Hause bleiben kann. Da haben wahrscheinlich viele gerade einfach die Schnauze voll, weil sie seit 2 Jahren zu Hause sind.
Na. Aber ich freue mich auf Heiligabend, ich freue mich auf Weihnachten, ich freue mich aufs Zur-Ruhe-Kommen, ich freue mich natürlich auf die Geschenke, aber ich freue mich auch auf die Entspannung, die damit immer einhergeht und dieses Loslassen können und dieses auch die Tage zwischen den Jahren, wo dann einfach auch mal alles egal ist. Und
es ist einfach so ein Unterschied zu normalem, also zu Urlaub im Rest des Jahres, weil man sonst im Rest des Jahres Urlaub hat und ich kann es aus, du aus selbstständigen Sicht und ich aus Geschäftsführerin Sicht sagen, dass es geht ja weiter und man hat immer so eine ganz leichte, man kann sich schon entspannen und alles ist gut, aber es gibt immer so ein kleiner Teil, der weiß, das geht jetzt weiter, während ich weg bin und wahrscheinlich habe ich sehr viel zu tun, wenn ich wiederkomme, weil da Dinge weitergegangen sind, weil der Rest arbeitet weiter. Und an Weihnachten entscheiden sich alle quasi mal so 2, 1,5 Wochen nichts zu tun. Das heißt, wenn ich keine E-Mails mehr angucke, es macht auch niemand anders. Niemand schreibt mir, niemand arbeitet weiter.
Also, deswegen natürlich an dieser Stelle auch riesengroßen Chapeau und Tip to the Head für alle, die auch zwischen den Jahren arbeiten.
Unter anderem auch ich eigentlich offiziell, aber es ist trotzdem so eine wahnsinnig ruhige Zeit. Und meine Mitarbeiterin, wir haben natürlich, betreuen ja auch ein paar Podcasts, die tagesaktuelle Dinge machen und können nicht alles ruhen lassen. Ja, aber die Stimmung ist ganz anders.
Ja, aber auch so Leute, die in strukturellen Berufen arbeiten, die irgendwie dafür sorgen, dass trotzdem noch alles läuft. Und
das stimmt. Das war natürlich gerade auch wieder, siehst du, aber da haben wir es wieder. Ne? Ich habe gerade wieder nur so komplett aus meiner Blase gesprochen.
Es ist doch, aber was ist denn schlimm daran, dass man Dinge aus seiner Sicht erstmal bewertet?
Weil ich finde, dass man schnell Gefahr läuft, sein eigenes Leben als Maßstab zu nehmen, wie die Dinge sind und wie auch die anderen Leute.
Ja, das darf man nicht
machen. Und deswegen finde ich, kann man schon mal erwähnen, dass das natürlich, wie ich das jetzt gerade beschreibe, weil ich sage, keiner arbeitet da und wir können endlich alle mal zurückkommen. Das ist natürlich Bullshit. Also irgendwie Pflegeberufe, Krankenhäuser. Also ich meine, weil Menschen hören ja nicht auf, sich zu verletzen oder krank zu werden oder irgendwie Essen einkaufen zu müssen und so weiter und so fort. Oder irgendwie 98% der Unfälle passieren im Haushalt. Ich wette, zu Weihnachten wird es auch nicht weniger für die Menschen, die finden, dass sie richtige Kerzen an den Baum machen müssen und dabei aber Katzen haben. Also gibt es sehr, sehr, sehr viele Menschen, die auch an Weihnachten neu arbeiten müssen. Vielen Dank übrigens.
Vielen Dank. Also auch an die Leute, das ist, glaube ich, krass, in so Warenhäusern zu arbeiten und dann nach dem zweiten Weihnachtsfeiertag, am ersten Arbeitstag die Retouren zu bearbeiten.
Ja, das verstehe ich immer. Hast du schon mal was zurückgegeben?
Ja, oder habe ich?
Ich glaube, ich noch nie.
Ich glaube, ich habe schon einmal was zurückgegeben. Ich bin gar nicht, aber ich weiß zum Beispiel auch noch, als die erste Wii rauskam, da habe ich zu Weihnachten keine bekommen und da bin ich am ersten Tag losgelaufen.
Das mache ich aber auch. Ich gehe super oft am ersten Tag, wenn wir einkaufen, dann los und kaufe mir quasi Zubehör für die Dinge, die ich bekommen habe. Ich weiß, vor 2 oder 3 Jahren habe ich das neue iPhone bekommen und bin dann los, um mir eine Hülle zu kaufen, weil es sollte möglichst keine einzige Stunde vergehen, an der mein Handy keine Hülle hat. Das ist eine Stunde mit einer mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht. Ja. Ich bin wirklich sehr, sehr tollpatschig. Für mich ist Schwerkraft ein jeden Tag neues Konzept. Auch 3D, also Tiefen, ist ganz schwierig. Wo sind Tische vorbei? Wo fangen die an? Wo ist eine Tür? Unklar für mich.
Ich habe einen Cousin, der kann nicht räumlich sehen.
Ja, ich hatte mal eine Freundin, die es nicht konnte.
Und der ist aber Chirurg geworden.
Ja.
Also ich habe jetzt natürlich nicht gesehen, wie die Fälle, die er bearbeitet hat, aussehen, die Narbe dann so ganz woanders.
Wahrscheinlich gut. Ich glaube ja, Nils, also ich kenne mich auch nicht so gut aus, aber ich glaube, dass du vorher zwei vielleicht Prüfungen bestehen musst, bevor du Chirurg wirst. Ja, du, also dass da jemand hätte eingreifen können, wenn der das nicht kann.
Ist das so?
Ich hatte, bei mir war das, glaube ich, jemand in der Schule, also eher eine Bekannte. Und die hat mir dann irgendwann erklärt, dass sie sozusagen ihre Augen haben gelernt, dass mit Schatten und so, also dass sie weiß, wie weit Sachen entfernt sind. Ja. Das hat aber nicht mehr funktioniert, wenn sie betrunken war. Und dann ist sie andauernd auf Partys gegen Türen gerannt und hat irgendwie Gläser neben den Tisch gestellt und so. Und Kinder sind ja fies und das war sehr lustig.
Dann hat sie hoffentlich niemals betrunken operiert.
Ich hoffe auch, dass sie die nüchtern operiert hat, weil sie das einfach nie gelernt hat.
Wer weiß, weißt du noch, bist du noch mit ihr in Kontakt?
Nee. Nee.
Dann kann es ja sein, dass sie es gelernt hat, zu operieren.
Ich bin jetzt einfach mal so forward und behaupte tief und fest behaupte ich das übrigens. Nein. Behauptet man was tief und fest? Nee.
Keine Ahnung. Hauptsache, es geht dir gut. Das ist ja das Allerwichtigste an dieser Stelle.
Das wäre mir auch ganz wichtig für euch alle. Hauptsache, es geht euch gut.
Aber ja, also auf jeden Fall, wie auch immer ihr Weihnachten feiern könnt.
Es ist auch immer so ein bisschen anstrengend. Ne? Tut mir leid, dass ich dich wieder unterbreche. Ja. Ich weiß auch, dass ich übrigens auch für euch Ich weiß, dass ich Menschen unterbreche. Das ist etwas, womit ich regelmäßig konfrontiert werde in meiner Familie und meinem Freundeskreis. Ja. Ich persönlich halte es nur für das Lebendigmachen eines Gesprächs. Deswegen ist mir das egal.
Ja.
Ich finde es auch, es ist wahrscheinlich immer ein bisschen anstrengend, wenn man quasi sagt, ey, ist es nicht toll, dass Weihnachten keine Arbeiten für alle zurückkommen. Ja, und dann, ja, aber es gibt ja Leute und so, dass man quasi immer alle möglichen, möglichst alle Perspektiven versucht mitzunennen.
Ja.
Das ist natürlich anstrengend, da wird so ein Gespräch auch schnell ein bisschen spröde,
weil
man so aufzählt, wie du vorhin mit den Heißgetränken.
Ja.
Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Ich habe dann immer so das Bedürfnis, das zu machen.
Naja, es ist ja auch so, dass unter unseren HörerInnen bestimmt Menschen dabei sind, die in Berufen arbeiten.
Genau, und ich will nicht, dass sie sich jetzt ausgeschlossen fühlen oder auch so ignoriert fühlen, wie sich ja oft Menschen in systemrelevanten Berufen fühlen, dass quasi alles Feiertag und ganz viele Gesetze für sie ja immer nicht gelten und alle sie so für selbstverständlich nehmen. Und das wollte ich irgendwie vermeiden, aber mir ist natürlich klar, dass ich das, wenn wir das immer wieder erwähnen und versuchen immer alle einzuschließen und so, das macht man natürlich, damit alle sich eingeschlossen fühlen, weil wir wollen, dass alle sich eingeschlossen fühlen.
Ja.
Aber das geht natürlich manchmal, sag ich mal, zahlen wir damit ein bisschen an der, weiß ich auch nicht, am Inhalt des Podcasts, weil man dann irgendwie nicht vorwärts kommt so richtig, aber ich finde es trotzdem irgendwie wichtig.
Ich sage an dieser Stelle viel Spaß mit unserem neuen gemeinsamen Podcast, den ihr, wenn ihr und werdet hören können.
Weißt du, was ich mir auch überlegt habe?
Was hast du dir überlegt?
Dass wir vielleicht doch kurz über den Podcast reden, weil es mir wirklich total bescheuert ist, dass wenn wir schon mal beide hier sitzen und eine Folge machen, nicht erzählen, was wir davor haben.
Willst du enthüllen, wie er heißt?
Nee, mach du.
Maria und ich werden einen Podcast machen mit dem Namen Safe. Und dieser Podcast heißt Safe, weil er ein bisschen für euch alle, die ihr ihn hören werdet, ein Safe Space sein soll. Wir wollen einen Safe Space kreieren, sowohl für euch als auch für uns, ehrlicherweise.
Ja.
Also ein Ort, an dem wir auch machen können, was wir wollen, so ein bisschen. Aber es gibt natürlich ein großes Grundkonzept. Ich weiß nicht, für alle Leute von euch, das sind sicherlich nicht alle ZuhörerInnen jetzt, aber für alle von euch, die mir auf Instagram folgen, die haben sicherlich schon mal mitbekommen, dass ich öfters diese sogenannten Fragerunden mache. Da können die Menschen mir sämtliche Fragen stellen oder ihre Geheimnisse erzählen, die sie einfach mal erzählen wollen, ganz anonym, ohne dass jemand weiß, wer das geschrieben hat. Und ich beantworte die dann oder kommentiere die, manchmal lustig, manchmal gehe ich auch darauf ein, wenn ich das Gefühl habe, dass man vielleicht ein bisschen ernster dann darüber reden soll. Und so, das ist etwas, was bei mir auf Instagram sehr, sehr beliebt ist. Die meisten Leute schreiben mir immer, wann ist endlich wieder Fragerunde und freuen sich darauf und können es kaum erwarten, da irgendwie ihre Geheimnisse loszuwerden.
Du machst das auch total schön.
Vielen
Dank. Und du bist oft, sagst du mir, wenn du das machst, traurig, weil du auf manche Sachen gerne mal länger eingehen würdest.
Das stimmt. Also man ist natürlich, diese Insta-Stories sind sehr beschränkt und ich versuche, so viele Fragen und Geheimnisse wie möglich dran zu nehmen. Dadurch wird es noch beschränkt und ich kann nicht mehrere Slides pro Frage machen. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das ändern, wie kann man das lösen? Plus, dass Maria und ich auch gerne mal wieder einen Podcast zusammen machen wollten. Und da haben wir gedacht, weil wir beide sowieso auch so gerne über uns erzählen und wie wir die Welt sehen und wie wir das Leben verstehen und wie wir das Leben leben wollen.
Und aber auch gerne von anderen hören, wie sie das tun, damit wir unsere Sichten der Dinge auch erweitern können.
Genau. Deswegen haben wir beschlossen, diesen Podcast zu machen, in dem wir unter anderem auch Fragen und Geheimnisse aus dieser Geheimnisrunde hier zwischen uns beiden besprechen, ausführlicher.
Ja.
Also wenn ihr da was schreibt, kann das durchaus sein. Das könnt ihr dann auch, weiß ich gar nicht, müssen wir so einen Modus operandi überlegen, aber dann kann das durchaus sein, dass wir davon etwas im Podcast besprechen.
Ist natürlich sowieso alles anonym.
Ja.
Aber wir haben festgestellt, dass die Sachen, die dir da geschickt werden, wo Menschen immer denken, oh Gott, das ist ein ganz schlimmes Geheimnis, weil so geht's nur mir, dass das oft Sachen sind, so geht's ganz vielen. Und ich glaube, wenn man da mal so ein bisschen drüber redet, dann gibt es vielleicht den Menschen auch so ein bisschen das Gefühl, ah krass, das geht auch nicht nur mir so. Und was ich aber auch gerne nochmal sagen will, weil das jetzt vielleicht nicht so richtig mitklingt, ich glaube, dass du und ich es nicht, also es wird auch lustig.
Ja, das glaube ich auch.
Ja, das wird jetzt nicht, also es wird ein Safe Space, aber es wird ein lustiger Safe Space.
Absolut.
So. Und es wird auch ein Safe Space, wo ab und zu mal jemand verurteilt wird, das werden meistens Nils oder ich sein.
Ja.
Und natürlich nie ihr. Aber das geht nicht anders.
Ja.
Das ist dann der sogenannte Danger Space.
Ja.
Der wird euch aber nie treffen, sondern nur uns.
Ja.
Und wir werden uns mal auf eine lustige, manchmal tollpatschige, aber immer sehr herzliche Art mal den Dingen nähern, die euch so beschäftigen, die uns so beschäftigen. Zwischenmenschlichkeit, gesellschaftliche, wer soll wie sein und warum eigentlich. Und ihr könnt mich mal, ich will eine Blume sein ab morgen und bitte gieß mich einmal die Woche.
Bei Safe.
Da übrigens, komm bitte nicht in meine Nähe, weil ich habe einen schwarzen Daumen.
Bei Safe könnt und dürft ihr alles sein, was ihr wollt. Und wir haben dann Spaß mit euch gemeinsam. Und wir können an dieser Stelle, und das ist vielleicht auch nochmal ein ganz geiler Teaser für alle HörerInnen auch von WMAF, wir können nicht ausschließen, dass es ab und zu, nicht in einer Regelmäßigkeit, aber doch hier und da Safe-Folgen geben wird, die unter die Rubrik Meine Freundin hasst die Lindenstraße fallen.
Weil offensichtlich Nils sich dann wieder hat von mir scheiden lassen.
Also Leute, seid gespannt. Das ist für Ende Januar von uns so terminiert und wir sagen es jetzt hier auch nochmal, damit wir es auch auf jeden Fall machen und hinkriegen. Und wir freuen uns da total drauf, weil das Podcast miteinander schon Spaß macht. Merke ich auch jetzt, habe ich heute auch wieder gemerkt, dass es das einfach Bock macht, mit dir über alles Mögliche zu reden.
Ja, mir auch. Ja.
Liebe Leute, wir wünschen euch wirklich tolle Weihnachtstage. Wie gesagt, wenn ihr Weihnachten feiert, wenn ihr Weihnachten nicht feiert, wenn ihr vielleicht leider arbeiten müsst, aber wenn ihr auch ein bisschen frei habt oder auch eine Schicht frei habt, die ihr sonst nicht frei hättet, was auch immer, wie auch immer ihr diese Weihnachtstage verbringen könnt, wir hoffen, dass sie so schön und harmonisch und ruhig und unstressig und unätzend und erholsam für euch sind, wie es diesen Weihnachtstagen einfach möglich sein kann. Das wünschen wir euch an dieser Stelle von ganzem Herzen. Also ich habe dich jetzt da einfach mit eingeschlossen, Maria. Ich hoffe, das war okay.
Ja, ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen, aber ja, ist okay. Hast du ein bisschen vereinfacht, aber im Prinzip so, kümmert euch um euch und macht irgendwas, dass es euch gut geht.
Genau. Fröhliche Weihnachten an dieser Stelle. Das war die große Weihnachts-NBE in diesem Jahr. Und jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr groß zu sagen.
Außer sorry, dass es so eine super kurze Folge war.
Leute, fröhliche Weihnachten. Schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über jeden von euch. Und ich hoffe, dass ihr auch im nächsten Jahr alle wieder hier bei der Nils Bokeberg Erfahrung mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Die Nils Bokeberg Erfahrung. Von und mit Nils Bokeberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bokeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg. Die Nils Bokeberg-Erfahrung.